kein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.
Hallo und herzlich willkommen hier beim Towntown Talk. Mein Name ist Matze und wie ihr sehen könnt, habe ich heute viel Besuch bekommen von dem Tolkien-Stammtisch Hannover Hannoviere. Ja, also Kerstin, hallo, guten Abend. Silvia, hallo, guten Abend. Uli, da ist der Uli und die Kirsten. Hallo, guten Abend. So, wer möchte anfangen? Wer möchte sich mal vorstellen?
Ja, ich.
Wo kommt ihr her?
Die Älteste. Okay, leg los.
Die Älteste. Also, ich bin 53 Jahre alt, arbeite im öffentlichen Dienst oder teilöffentlichen Dienst und bin mit 12 Jahren zum ersten Mal mit Tolkien in Berührung gekommen und durch meinen großen Bruder. Habe damals aber noch nicht Herr der Ringe gelesen, das heißt, ich habe es versucht, aber nach 40 Seiten habe ich abgebrochen, weil ich zu viel Landschaft, zu viel Erklärung. Habe dann später aber ihn gelesen und war dann ziemlich begeistert. Habe dann auch so ziemlich alle Filme gesehen, irgendwann mal, die damit zu tun hatten. Nicht nur die Bakshi-Verfilmung, sondern auch die amerikanische Hobbit-Verfilmung, was weiß ich noch so. Und habe dann später halt auch Peter Jackson dann gesehen, wobei ich mich da erst geziert habe, weil ich Angst hatte, dass es halt ähnlich wie Bakshi irgendwann mittendrin aufhört und vor allen Dingen auch nicht so ganz so ist halt. Ich kannte Peter Jackson halt schon von anderen Filmen und war deswegen etwas vorsichtig. Und Tolkien liebe ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Zwischenzeit bin ich ein absoluter Fan geworden von seinen kleineren Werken. Also Herr der Ringe, Silmarillion, großartig, aber ich liebe seine kleinen Werke. Also der Blatt von Tüftler oder jetzt der Bauer Giles of Ham und so, das sind so voll die Sachen, die ich richtig cool finde.
Sehr cool.
Ja, dann möchte ich gleich mal weiter, wo ich schon direkt daneben sitze. Hallo.
Im gleichen Haus.
Ne, im gleichen Haus, im gleichen Haushalt und so weiter. Ja, ich bin Uli. Ich bin sozusagen die bessere Hälfte von Kerstin und danke. mein Hauptanliegen damals bei der Tolkien-Gesellschaft mitzumachen war eigentlich, du trittst da jetzt ein in einen netten Verein und lernst da tolle Leute kennen und vielleicht auch die Frau fürs Leben. Das hat dann sogar funktioniert, die sitzt ja schließlich neben mir. Und falls das mal einer verfilmen möchte, Drehbuch steht, also das geht. Ich bin Mitgründungsmitglied vom Hannoverschen Stammtisch. Und der Name Hannovirim, das ist so die Mischung aus Hannover und Rohirrim, also das Land der Pferdemenschen, was bei Tolkien eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Mhm. Wenn man sich unser Landestier hier in Niedersachsen anguckt, dann passt das schon ganz gut. Unser Niedersachsen-Pferd, das würde sich in Rohan auch ganz gut machen. Ja, ich bin das, was man so den Voll-Nerd nennt. Ich mag nicht nur Fantasy und Science-Fiction und lese viel und gucke mir Filme an. Ich mag auch Computerspiele und Brettspiele und Würfel und Karten und stehe total auf Landkarten. Ja, und im richtigen Leben arbeite ich bei der evangelischen Kirche. Wo immer viele Leute sagen, das ist auch Fantasy, sage ich, naja, nicht ganz. Aber dazu bei Gelegenheit mehr.
Kenne ich auch, also ich komme auch aus einer sehr kirchlichen Familie, Mutter und Vater auf jeden Fall und ja, kann das einiges verbinden mit dem, was man so macht. Ja, ja, Kerstin, bitteschön.
Kirsten bin ich.
Kirsten.
Genau, Kirsten, ich heiße Kirsten, ich bin seit 2014 beim Stammtisch dabei, im richtigen Leben arbeite ich in einem Kindergarten. Genau, und bin mit 10 über den ersten Film zu Tolkien gekommen. Hab dann die Bücher verschlungen. Mhm. Und seitdem, ich riesen Fan, aber auch sonst von Fantasy, Science Fiction, allen möglichen Nerdkram.
Schön. Ja, Silvia, nochmal bitte.
Und dann... ja. Hallo, ja, ich bin Silvia und ich bin die Kollegin von Uli. Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten gefühlt und über den Verein haben wir uns auch kennengelernt, sind seit 2010 mit allen vier Beteiligten auch befreundet, sage ich jetzt mal. Kirsten noch nicht, aber Uli und Kerstin auf jeden Fall. Und genau, zu Tolkien gekommen bin ich auch über den Film, allerdings über den Matschi-Film. Der lief nämlich mal im Fernsehen und ich wollte ihn unbedingt gucken. Und meine Mutter meinte, ja, guck mal, da gibt es auch Bücher dazu. Und dann drückte sie mir ihre Herr der Ringe-Ausgaben in der Hand. Ja, und der Rest ist Geschichte. Also ich bin dann nie wieder von losgekommen. Und Genau, seitdem hat es mich infiziert. Ich liebe Herr der Ringe, Silmarillion, natürlich auch den Hobbit, eines meiner Lieblingsbücher tatsächlich. Mhm. Ganz besonders hat es mir jetzt aber auch tatsächlich in letzter Zeit wieder angefangen, für die Erde. Ich bin auch so ein bisschen noch mit Mutter aus der Vergangenheit von der Welt.
Ja, Problem. Soweit eigentlich von mir.
Ja, schön. Sind natürlich jetzt viele Begriffe gefallen, die wir gleich so ein bisschen besprechen werden für meine Standardzuschauer, weil ich glaube, es ist das erste Mal oder es ist das erste Mal, dass es hier rein um J.R.R. Tolkien geht auf meinem Kanal und daher und um die DTG, die werden wir gleich auch so ein bisschen besprechen, was das denn überhaupt alles ist. Zu meinen, Tolkien, ich bin sehr, sehr spät dazu gekommen, ne? Also zu den Filmen, die reinen Herr der Ringe-Filme, selbst als sie rauskamen noch nicht mal. Ich glaube, erst ab dem zweiten Teil, da dachte ich, wow, rennen die alle wie doof ins Kino, warum gucken sich das alle an? Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen beschäftigt. Den dritten habe ich dann endlich im Kino gesehen und vorher alle auf war das schon DVD? Ich glaube, war schon DVD. Ne? Ja. Ja, und dann nach und nach die Bücher nur durchgelesen. Hat gedauert, muss ich zugeben, wirklich die Bücher durchzulesen, mal einmal zumindest dann. Dann kam auch schon der Hobbit raus in die Filme. Und von dem war ich natürlich auch sehr, sehr begeistert. Was ich dann am meisten begeistert finde, was ich mir eigentlich mindestens einmal im Jahr anschaue, ist das ganze Bonusmaterial, was auf diesen drei Discs drauf ist, von Anfang bis zum Ende. Das finde ich absolut genial, wie viel Herzblut die da alle dran arbeiten. Und gerade Peter Jackson und seine ganze Crew. Ne? Also das ist ja, fand ich wunderbar, gefällt mir immer wieder. Ja, und dann bin ich irgendwann aufmerksam geworden auf die DTG durch den Podcast, weil ich ja hier generell viele Podcasts höre eigentlich so überall, wo was Nerdiges ist. Da höre ich mal rein und es hat mir halt sehr gut gefallen und habe mich da mal ein bisschen schlauer gemacht, was das denn überall ist. Und ich war überrascht, wie groß dieses umfassende Universum ist und wie viele Leute dahin. Ähnlichkeiten gibt es zu dem Star Wars-Universum, in dem ich mich eigentlich bewege. Vom Fandom her, das ist mir dann auch schnell aufgefallen, als dann die Serientrailer rauskam, jetzt wieder diskutiert wurde und so ein bisschen, der mag das lieber, nein, das ist doof. Und also es ist überall gleich meistens.
Oh ja.
Was ich auch sehr cool fand. Ja, fangen wir am besten mit der DTG an, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Wer kann denn darüber mal kurz, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein ausschweifendes Gebiet, kurz erklären für die Leute, was das ist.
Also der Anfang ist eigentlich relativ simpel. Da waren ein paar Studenten gewesen, die sich auch sehr für Fantasy und alles interessiert haben, in Köln, die 1998 beschlossen haben, sie wollen sich halt häufiger mal treffen. Und 1999 haben sie dann auch schon die DTG gegründet. Vorher war das noch, wie hieß das, Silvia?
Die Tolkien AG.
Ja, irgendwie sowas, genau.
Genau.
Ja, und seit 1999 haben die dann auch angefangen, schon für außerhalb Treffen zu machen. Also ich glaube, 2000 gab es dann den ersten Tolkien-Tag in Köln. Und ja, das hat sich dann weiterentwickelt. Von Köln ist es dann praktisch bundesweit überall rübergeschwappt. Ich bin selber 2002 Mitglied geworden bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Und zwar durch die Filme auch. Ich habe bei der allerersten Ringcon mitgemacht. Und habe dort dann halt im Hotel Maritim in Bonn ein Zimmer gefunden, wo ein paar Leute drin standen und wo vorne dran stand DTG. Und die dann ganz freundlich gewunken haben und gesagt haben, komm ruhig rein, wir beißen nicht. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und fand das also total genial, was die da auch schon alles damals schon auf die Beine gestellt haben. Und 2003 bin ich beim allerersten Ting dann auch gewesen, für mich mein erstes Ting im Marienthal. Und da haben dann ich mit zwei anderen aus Hannover besprochen, ob es sinnvoll ist, halt einen Stammtisch in Hannover zu gründen. Und wir haben uns dazu entschieden. Und dann hat eine Freundin und ein Stammtischmitglied bei uns, Nicole, die hat dann halt dafür gesorgt, dass auch andere angeschrieben wurden, die halt aus Hannover und Umgebung waren. Und wir haben uns dann im Oktober 2003 zum ersten Mal getroffen zum Stammtisch. Und die DTG selber halt hat immer noch eigentlich ihren Hauptsitz in Köln. Wobei die größeren Stammtische teilweise, also der größte Stammtisch zurzeit ist, glaube ich, in Berlin.
Also wer so noch gar nichts von uns gehört hat, um so ein paar technische Dinge mal zu nennen, wir sind von der Struktur her so die deutsche Allzweckwaffe, der eingetragene Verein. Also rein technisch unterscheiden wir uns nicht von den Kaninchen- oder Taubenzüchtern. Inhaltlich natürlich schon ein bisschen. Das heißt, der DEV hat den riesengroßen Vorteil, man kriegt ihn relativ schnell errichtet. Die Spielregeln dazu sind klar. Und das heißt, wir treffen uns mindestens einmal im Jahr, weil wir sowas wie eine Mitgliederversammlung oder kurz MV machen müssen. Und dann gibt es so diese spannenden Posten wie den ersten Vorsitzenden, den zweiten Vorsitzenden, den Schatzmeister. Na, ihr kennt das. Ein e.V. halt. Ne? Mhm. Und so sind wir halt organisiert. Und es gibt mittlerweile, ich glaube, seit letztem Jahr haben wir die vierstellige Marke geknackt und sind 1000 Schluck deutschlandweit. Und das Spannende ist, sowas wie eine Tolkien-Gesellschaft gibt es auch in zig anderen Ländern. Das merkt man immer auf unserer Jahresversammlung, dem Tolkien-Ting, dass wir immer eine Gastgesellschaft da haben aus irgendeinem europäischen Land. Ich glaube, diesmal sind es die Spanier. Genau, die spanische Tolkien-Gesellschaft ist zu Gast. Und wir haben aus dem deutschsprachigen Ausland natürlich auch eine Handvoll Mitglieder, Österreich, Schweiz. Und da die Zusammenarbeit, ja, die sprechen nicht hauptsächlich Deutsch und eher Niederländisch, aber die können, also zumindest die, die nahe an der Grenze wohnen, sprechen hervorragend Deutsch. Und da sind die Bande ziemlich eng. Ja. Ansonsten entstanden ist das hauptsächlich immer so ein bisschen in Großbritannien. Klar, da kommt der gute Tolkien ja auch her, auch wenn er in Südafrika geboren ist, klar. Deswegen die britische Tolkien-Gesellschaft ist so ein bisschen die Urmutter, die Muttergesellschaft, wenn man so möchte. Ne? Und DTG halt, Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Und unser Anspruch ist eben, wir sind eben nicht nur Fandom, sondern machen das auch so ein bisschen ja, wissenschaftlich. Das heißt, wir beschäftigen uns halt auf einem gewissen Niveau, einem gewissen Anspruch damit mit Tolkiens Werk und der Sekundärliteratur. Es gibt ein Jahrbuch, was die Tolkien-Gesellschaft rausgibt. Es gibt ein internationales Seminar, das Tolkien-Seminar einmal im Jahr. Das findet immer an irgendeiner Universität statt, meistens mit einem Anglistikzweig. Das Jahrbuch ist dann auch mehrsprachig, was rausgegeben wird. Und das ist ein richtiges wissenschaftliches Kolloquium. Ja. Das ist vielleicht für den Normalfan vielleicht ein bisschen heftig, aber wer sich damit auseinandersetzt, es ist großartig, das auch mal intellektuell aufzudröseln. Also es macht einfach richtig, richtig Spaß.
Aber bei uns ist trotzdem, also auf jeden Fall jeder willkommen, ob das jetzt das Fili oder Kili Nerd Girl ist oder ob das wirklich jetzt jemand ist, der sich auf höchstem wissenschaftlichen Niveau mit Tolkien und seinen Werken beschäftigt. Da findet eigentlich jeder seinen Platz bei uns. Also das ist jetzt
Cosplayer, Tabletopper, Leute, die einfach auch sonst Dungeons & Dragons spielen und plötzlich so One Ring für sich entdeckt haben oder ähnliches. Genau. Also wir gehen zusammen ins Kino, wir gehen zusammen auf Mittelaltermärkte. Wir machen auch sonst einfach Treffen, wir machen Spieleabende. Wir versuchen einfach, im Bereich der Fantasy, aber nicht nur, auch Science Fiction, durchaus, alles möglich ein bisschen auszuloten, was halt so Spaß macht. Also, wie du schon sagtest, Star Wars ist uns nicht ganz fern. Auf der Ringcon damals war dann halt auch ein Schauspieler, der sowohl bei Star Wars mitgespielt hat, als auch bei Herr der Ringe. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, aber er fragte dann auch so von wegen, ja, ich, über Herr der Ringe kann ich nicht so viel sagen, weil in dem nächsten Film, da darf ich noch nichts sagen und von diesem Film, da war ich noch nicht so häufig dabei, aber gibt es denn auch Star-Wars-Fans unter euch? Und plötzlich hat sich fast die ganze Menge gemeldet, also da hat kaum jemand nicht die Hand gehoben. Und dann hat er ein bisschen was über Star-Wars erzählt.
Also okay. Die Schnittmenge zwischen Herr der Ringe-Fans und Star-Wars-Fans ist groß, ist ziemlich groß.
Das ist schön.
Manche sagen, die Menge sei identisch. Aber das glaube ich nicht. Es gibt ja auch ein paar Leute, die Star Trek mögen. Das ist ja nicht.
Gibt's auch, klar. Ja. Alles.
Also.
Ja. Steht ihr denn irgendwie so im Kontakt, wenn ihr sagt, so in Großbritannien, ich glaube, Oxford ist dann, die Zentrale oder so, ist das denn, muss man sich da immer melden oder ist das, wenn ihr irgendwas macht, so rechtemäßig ist das ja alles so ein bisschen verzwickt, was Tolkien angeht?
Ja, also sagen wir mal so, wir müssen jetzt nicht Rücksprache mit der britischen Tolkien Society halten, sondern die einzelnen Tolkien-Gesellschaften sind da halt absolut eigenständig. Und wenn es jetzt darum geht, Dinge sozusagen mal nachzumachen, da liegen die ganzen Rechte natürlich beim Tolkien Estate, aber da wir keine Filme drehen und so weiter, ist das relativ locker.
Also was eher nachgefragt werden muss, ist dann halt, wenn wir zum Beispiel, es gibt auch einen Tolkien-Lesetag jedes Jahr im Jahr. Und wenn wir da dann halt bestimmte Texte lesen wollen, dann müssen wir uns mit den Herausgebern auseinandersetzen. Also Clett Potter halt nachfragen, dürfen wir aus dem Buch lesen.
Aber auch da sind ganz hervorragende Verbindungen. Ja. Und das Rechtliche ist insofern ganz lustig, da es die Tolkien-Gesellschaft schon ein bisschen länger gibt und wir da viel gemacht haben, bevor der Tolkien Estate darauf aufmerksam wurde, schlägt er das Gewohnheitsrecht zu. Und wir haben tatsächlich Vereinbarungen, dass wir das alles locker dürfen.
Ja, wobei aber es tatsächlich halt gerade auch von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft einige Mitglieder gibt, die ziemlich intensiv halt auch mit der Tolkien Society zusammenarbeiten. Klar. Also gerade unser ursprünglicher Gründungsboss, der hat also ziemlich tiefe Wurzeln auch nach Oxford rüber und hat zum Beispiel auch sogar noch Priscilla Tolkien kennengelernt und mit ihr persönlich gesprochen und auch ein paar andere Leute dort kennengelernt, die Tolkien noch persönlich kannten. Hm. Und der hat also ziemlich intensiven Kontakt mit den verschiedenen anderen Gruppierungen, ob nun in Europa oder halt direkt oder in Society.
Und wir haben halt eben immer den Punkt, da wir eine wissenschaftliche, also eine literarische Gesellschaft sind, uns damit auseinandersetzen, das ist alles gedeckt.
Gibt es denn irgendwelche Werke, und ich habe wahrscheinlich wirklich alles schon mal mindestens einmal gelesen, kann man das zusammenfassen? Ich meine, nicht nur was sein Sohn, also er und sein Sohn sind ja die Hauptschreiber, sage ich mal, ne, was ich so mitbekommen habe, in meinem leichten Wissen, was ich so noch habe über Tolkien, gibt es ja einige Bücher, die sein Sohn verfasst hat oder vervollständigt hat, ne? Und
rausgegeben, genau.
Und rausgegeben, ja.
Ja, auch vervollständigt sind wir,
ja,
da
Also ich habe
viel gelesen, aber längst nicht alles. Ich habe so ein paar Bücher, die stehen andächtig bei mir im Regal, aber da traue ich mich nicht so richtig ran. Also Mittelerde habe ich zumindest das, was Christopher rausgegeben hat, glaube ich, zumindest einmal grob kursorisch durchgelesen, teilweise sehr intensiv durchgelesen. Aber an solche Werke wie Sigurd und Gudrun habe ich mich zum Beispiel noch nicht rangetraut. Oder auch, also das sind solche, für mich eine persönliche Hürde, weil ich denke, da müsste ich eigentlich mehr Hintergrundwissen zu der gesamten Materie haben, die da sich dahinter verbirgt. Ich kann das Buch zwar für mich selber genießen, das würde ich bestimmt auch tun, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, da ist noch ein bisschen mehr. Oder auch König Arthurs Untergang ist ja auch so eines der Werke, die Christopher herausgegeben hat. Die habe ich auch gelesen und dann denke ich mir, das ist schön. Aber man merkt einfach, da gibt es so viel Wissenschaft dahinter. Das ist also nochmal ein ganz anderes, weites Feld, das man sich da erschließen kann.
Also es ist ja auch so, dass Tolkien halt nicht nur, wie jetzt auch Silvia schon gesagt hat, so die mittelalterlichen Sachen gestreift hat, was war ja auch seine Hauptliebhaberei, kann man sagen, so die Edda und was weiß ich noch alles, frühmittelalterlich, mittelalterlich, spätmittelalterlich und die Herr der Ringe, also die Mittelerde-Sache, sondern wie gesagt, es gibt halt auch die kleineren Werke, er hat Kinderbücher geschrieben, nicht nur den Hobbit, sondern auch noch zum Beispiel Herr Glück,
Rover Random,
das waren so die typischen Kinderbücher von ihm und er hat halt auch durchaus sehr sarkastisch-ironische Geschichten geschrieben oder auch sehr, sehr einfühlsame Geschichten geschrieben, die überhaupt nichts mit Mittelerde zu tun haben, aber die halt als die kleineren Werke eher unbekannt sind. Mhm.
Ich höre mich zwar mal so an, als hätte ich alles gelesen, aber das ist definitiv nicht der Fall.
Dann bin ich schon mal beruhigt.
Die History
auf Middle Earth,
so ein Ding. Die ist auch noch Englisch rausgekommen. Ja. Und Tolkien hat einfach eine hervorragende englische Sprache. Aber ähnlich wie Shakespeare, auch das verstehe ich nicht alles. Also es sind zu viele Wörter, die mir halt in der normalen englischen Sprache unbekannt sind. Und dann es ist schwierig, sehr anstrengend halt, das zu lesen.
Es gibt ja diese schöne Anekdote, dass ein Verleger Tolkien einen Bericht geschrieben haben soll und die Schreibweise eines Wortes mokiert hat, nach dem Motto, im Oxford English Dictionary stünde das aber anders. Wolf Tolkien freundlich zurückgeschrieben habe, er sei Mitherausgeber des Oxford English Dictionaries und er wüsste schon, wie das ginge. Also der Mann hat nicht nur einfach Bücher geschrieben, sondern auch ganze Sprachen erfunden. Also wenn man irgendwo einen elbischen Satz liegt, dann kann man sicher sein, dass der gerade mal grammatikalisch korrekt ist, dass es verschiedene Tempi gibt und man kann diese Sprache ja sogar sprechen. Also wir haben eine Frau im Stammtisch, die kann das, die schreibt da auch Texte. Die ist dafür bekannt, dass sie Nikolauskarten an alle verschickt oder verschenkt, besser gesagt, und die sind immer auf Elbisch. Das sieht total schön aus, aber ich muss dann immer fragen, was steht denn da bitte?
Okay.
Also das kann ich nicht.
Ja.
Oh, ja. Hobbit kann man sehr gut lesen, das ist, da kriegt man sehr schnell einen Zugang.
Ja.
Der Herr der Ringe liest sich für heutige Verhältnisse teilweise ein bisschen antiquiert, aber kommt man auch ganz gut mit klar. Und dann kommt man vielleicht mal an Silmarillion. Das ist so gefühlt das Alte Testament von Mittelerde. Und allein die Zahl der handelnden Hauptpersonen, also ja klar, wer Game of Thrones gelesen hat, schüttelt da müde mit dem Kopf, das geht, aber sie leben teilweise noch weniger lang als bei Game of Thrones und das ist dann schon ein Batzen.
Kirsten, du hast, glaube ich, noch gar nichts gesagt heute.
Yes. Nee, noch nicht so viel.
Dann sag uns mal bitte, oder mir erstmal, was ist denn so deine Lieblingsliteratur? Mit was beschäftigst du dich am meisten Tolkien-mäßig?
Tolkien, ja, tatsächlich mit dem Silmarillion. Weil ich das einfach am spannendsten finde. Ich fand es schon so schön im Herrn der Ringe, die ganzen Anspielungen zu haben, wo man das Gefühl hatte, da steht noch so viel dahinter. Das ist eine ganze Welt. Und dann im Silmarillion halt zu lesen und zu sehen, ach Mensch, darauf spielt das an dem Herrn der Ringe und so. Das fand ich echt schön. Also, super Buch, aber ein bisschen schwierig zu lesen, das stimmt.
Das habe ich auch schon mitbekommen. Was bei mir, ich habe mir das Hörbuch mal geholt. Oder quasi, ne? Das allein zum Einschlafen fand ich das immer perfekt eigentlich. Genau. Und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mir das Buch, es gibt auch zig Auflagen, jedes Jahr gibt es, glaube ich, eine neue Auflage von allen Büchern, habe ich so das Gefühl. Immer schöner und anders drin, Bonusmaterial und auf jeden Fall auch das Silmarillion irgendwann mal, zumindest erstmal im Schrank zu stellen, weil es ja gut aussieht wahrscheinlich dann und auch zu lesen.
Es gibt auch tatsächlich einen DTG-Podcast, der sich mit, wie nennt sich das, betreutes Silmarillion-Lesen. Das ist bewusst für die Leute gedacht, die nicht so viel mit dem Silmarillion bisher anfangen konnten. Und ich finde das eigentlich immer sehr schön anzuhören. Also Silmarillion-Lesen habe ich mehrfach gelesen, aber ich finde diesen Podcast finde ich einfach auch schön.
Ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, das Silmarillion habe ich selber auch nicht selber gelesen, sondern erst, als wir das am Stammtisch beschlossen hatten, dass wir jeden Stammtischtreffen ein Kapitel aus dem Silmarillion lesen. Und dann sind wir halt das Silmarillion Stück für Stück durchgegangen, haben auch ein bisschen darüber diskutiert. Nicht ganz so intensiv wie der Stammtisch Göttingen, wo Silvia halt auch Mitglied ist, Gründungsmitglied vor allen Dingen auch. Aber halt doch, dass wir immer noch mal darüber nachgedacht haben, was wir da jetzt eigentlich gelesen haben. Und das war für mich sehr, sehr hilfreich, weil einfach dadurch, dass halt auch immer jemand anders noch ein bisschen ein Stück von vorgelesen hat, konnte man sich besser darauf konzentrieren auch irgendwie. Ja, genau. Also man nur selber
halt. Und glaube ich, ist es eine Möglichkeit, erst mit einzelnen Geschichten anzufangen. Es gibt ja einzelne Geschichten aus dem Silmarillion, die ein bisschen romanmäßiger aufgemacht auch veröffentlicht wurden. Das heißt, dass man dann nur erstmal nur die Kinder Hurins liest oder sowas.
Ja.
Ja. Als krönten Abschluss dann den Fall von Gondolin oder sowas.
Ja, genau.
Wie es dann immer so schön liebevoll gesagt wird, wir stöbern im Sil.
Ja, Kirsten, du bist die Expertin für Silmarillion, und dann gib doch mal den Zuschauern oder den Leuten, die überhaupt nicht wissen, was das überhaupt ist. Gut, die Herr der Ringe kennen sie wahrscheinlich alle, aber in welchem Zeitraum bewegen wir uns beim Silmarillion?
Also beim Silmarillion sind wir tausende Jahre vor dem Herrn der Ringe im Hauptteil und bewegen uns auch im Raum von mehreren hundert Jahren. Also der Hauptteil des Silmarillions umfasst über 600 Jahre. Von daher kann man auch teilweise mehr sagen, dass sich das Silmarillion manchmal mehr in so Einzelgeschichten einteilen lässt. Mhm. Und sich manchmal ein bisschen wie ein Geschichtsbuch liest halt. Weil es halt es ist jetzt nicht so dick, wenn man sich das anguckt und dann so eine Zeitspanne umfasst.
Es fängt ja quasi mit der Schöpfungsgeschichte an. Also das ist doch.
Genau.
Also und, des Planet oder nicht der Welt.
Es gibt ja auch nur relativ wenige Figuren, die im Silmarillion beschrieben werden, die dann im Herrn der Ringe noch dabei sind.
Genau.
Ja, es sind einige. Also obwohl die.
Zählst du jetzt gerade so, Chris? Zählst du sie jetzt gerade?
Nee, ich war gerade so, weil es gibt wenige Figuren, die das Silmarillion überleben. Von daher.
Ja, das kommt der Schwert hinzu.
Ja. Also das, was man dort nachlesen kann oder nachhören kann, ist sehr viel Input, vermute ich. Und viele Namen, die wahrscheinlich auftauchen, die man vorher noch nie gehört hat in Verbindung mit Herr der Ringe, sage ich mal, oder Hobbit.
Und bei vielen fragt man sich, wie zum Geier spreche ich sie aus?
Aber man sollte sich schon mal also dran wagen. Was heißt dran wagen? Das höre ich ja immer wieder, ne? Bei allen. Beim Podcast höre ich das oder ich lese es im Discord bei der DKG immer so Silmarillion und so. Ach so, es hört sich so an, als ob es der Endgegner aller Literaturen ist. Irgendwie so.
Ja, also es, als ich mal reingeguckt habe, habe ich erst auch gedacht, so von wegen, oh, ja, also weil, wie Kirsten auch schon sagt, das fängt halt mit der Schöpfungsgeschichte halt an. Also, und die ist halt anders als der Normaleuropäer sich so eine Schöpfungsgeschichte sonst vorstellt. Ich finde, es hat ein bisschen eher mit der australischen Traumzeit oder sowas in der Richtung zu tun. Also, aber es ist schon richtig cool zu lesen. Also, wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt, ne? Mhm. Und ja, dann diese ganzen kürzeren Geschichten, die teilweise aber auch hochdramatisch sind und wo dann wirklich in wenigen Seiten unheimlich viel passiert und auch Sachen, wo man dann denkt, so von wegen, wow, ist aber schon ganz schön brutal. Aber ja, es ist.
Ach ja, ich
fand es toll, als ich es dann gelesen habe, letztendlich miteinander.
Wer sich im Herrn der Ringe an den Balrog in den Minen von Moria erinnert, ne? Spoiler, Gandalf stürzt in den Abgrund. Das ist nur ein Balrog. Es gibt eine Schlacht mit sehr, 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 sehr vielen Balrogs im See. Also da geht es dann doch richtig zur Sache. Und ich finde es ganz gut, dass wir im Film nur einen hatten. Das hat eigentlich gereicht, weil dadurch wirkte der ungeheuer eindrucksvoll. Wenn da mehrere Dutzend rumgelaufen wären, denkt man sich, oh, oh Mensch, ein Balrog.
Mhm. Und man hat halt noch so den Faktor, am Herrn der Ringe ist Sauron der große Gegner. Silmarillion ist es sein Boss.
Ja.
Da ist Sauron. Kommt auch vor, es ist auch ein Gegner, aber er ist nicht das größte Problem. Es geht noch schlimmer.
Ja, genau.
Also die ganzen Namen, so Sauron taucht ja, wird er erst später so genannt, ne? Ich glaube, das weiß ich gar nicht, ob das im Silmarillion schon so heißt oder heißt er da nicht noch?
Silmarillion heißt er schon Sauron.
Ach, ja.
Ja. Na gut, so weit war ich, wie gesagt, noch nie.
Also. Also wer sich für die Geschichte der Elben oder auch Zwerge interessiert, die Menschen kommen ja sehr, 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 sehr viel später erst. Aber der findet im Silmarillion eine ganze Menge. Das ist wirklich faszinierend. Man muss sich dann nur ein bisschen klar machen, da sind Landkarten dann ganz hilfreich, dass ein Großteil der Landstriche, in denen das Silmarillion spielt, heute, also zur Zeit des Herrn der Ringe, einfach nicht mehr da sind. Weil überflutet.
Mhm. Man kann sich das, Entschuldigung, Uli, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber man kann sich das auch so vorstellen. Das Silmarillion ist das also erste Zeitalter. Die Amazon-Serie wird das zweite Zeitalter in irgendeiner Form. Und Herr der Ringe und Hobbit, die sind das dritte Zeitalter. Also Tolkien hat das selber in Zeitalter sozusagen aufgeteilt. Und damit man das so ein bisschen grob unterteilen kann. Und ganz grob sind das zweite und das dritte Zeitalter ungefähr 3000 Jahre, ein bisschen mehr. Und wie gesagt, Kirsten sagte ja, das Silmarillion ungefähr 600 Jahre.
Die da beschrieben werden, aber die Entstehungszeit und so weiter ist ja noch ein bisschen länger. Viel
älter. Ja, genau, aber so der Hauptteil.
Achso, da gibt es Sprünge quasi dann, also Entstehung und dann erstmal.
Dann passiert erstmal noch nicht so nichts. Viel. Das dauert dann erstmal. Also
Gesänge finden da statt.
Genau.
So weit war ich schon. Ja.
Und das vierte Zeitalter sind wir jetzt, wenn man so möchte, das Zeitalter der Menschen. Genau. Ja, so ungefähr einfach. Ja, bei Chris muss ich aufpassen, die weiß da einfach unglaublich viel.
Ja, Tolkien hatte mal angefangen, eine Geschichte im vierten Zeitalter zu schreiben, okay. Hat sie dann aber abgebrochen, weil sie, ich glaube, so deprimiert war.
Also alles nach dem Ringkrieg, nach dem Zerstörung des einen Rings quasi.
Ja. Genau.
Genau.
Also mit Aragorns Thronbesteigung beginnt, glaube ich, das vierte Zeitalter auch.
Genau.
Hm. Boah, auch interessant. Warum verfilmen sie das nicht mal?
Ich finde es interessant. Ja, da gibt es ja keine Basis für.
Ja, ist denn so Tolkien, ich meine, ich habe nur ganz, ganz wenig Wissen, also deswegen frage ich einfach mal dumm. Sondern jetzt sein Sohn und er danach, kann da jetzt noch was kommen, literaturmäßig, also neue Werke oder?
Also es wird noch sehr viel erscheinen jetzt, also dieses Jahr erscheint ja jetzt im September das eine Buch von Brian Sibley, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, der Fall von Numenor heißt das ja auch tatsächlich, glaube ich, oder der Untergang von Numenor. So. Und es gibt auch noch mal zu Ehren von Christopher wird jetzt ein Aufsatzband erscheinen. Also da wird, glaube ich, noch einiges kommen. Es ist ja auch so, dass vieles von dem Nachlass von Tolkien meines Wissens noch gar nicht erschlossen ist.
Mhm.
Ja, aber von der neuen Zeit halt nicht, weil wie Kirsten auch schon sagte, er hat sich dann mit dem vierten Zeitalter nicht mehr richtig befasst. Er hat auch selber immer noch rückwirkend die früheren Bücher nochmal wieder überarbeitet und nochmal nachgeguckt. Er war nie irgendwie richtig hundertprozentig zufrieden mit dem. Also selbst der Hobbit ist, die erste Erscheinung vom Hobbit liest sich noch anders als das, was jetzt das heute bekannt ist als Hobbit. Also da war er dann auch noch mit sich noch nicht hundertprozentig zufrieden und hat ein paar Sachen noch abgeändert. Und die zweite Ausgabe sah dann ein bisschen anders aus als die erste Ausgabe.
Das ist so schön zusammengefasst in den Nachrichten aus Mittelerde, wo man die verschiedenen Textversionen sozusagen mal nebeneinander stellen kann. Und jetzt speziell, was den Ringkrieg anbetrifft, gibt es zum Beispiel eine schöne Geschichte, wo einfach ganz viele Zusammenhänge nochmal aufgeklärt werden, weil das quasi nach der großen Schlacht auf den Pelennor-Feldern, man erinnert sich im Film mit den tollen Kampfszenen, sitzen die Hobbits, Gandalf und noch wer, auf den Zinnen von Minas Tirith. Und Gandalf erklärt, warum damals im Hobbit der Kampf gegen den Drachen Smaug so wichtig war. Weil sonst hätte Sauron diesen Drachen womöglich noch weiter oben in den Ländern des Nordens einsetzen können und wie er sich dann aufgemacht hat und durch Zufall dann Thorin Eichenschild getroffen hat und dann die Zwerge und Bilbo Beutlin dann zum Einsamen Berg geschickt hat. Das ist sozusagen die große Rückblende zum Hobbit und das ist im Buch so nicht drin, aber halt in Nachrichten aus Mittelerde kann man das schön nachlesen.
Also die neuen Bücher, was jetzt noch der Fall Numenors, glaube ich, da hat Tolkien gar nichts mehr mit zu tun. Also es ist aus einer anderen Feder jetzt kommend.
Also es ist von Brian Sibley, der hat das, ich weiß nicht genau, um was es geht. Also ich habe mich da leider noch nicht so intensiv mit befassen können. Ich habe es natürlich schon vorbestellt und hoffe, dass es dann möglichst bald in den Händen halt. Aber ich hoffe, dass es so eine Art, was Christopher gemacht hat für Beren und Lúthien oder für den Untergang von Gondolin. Dass das ist, was zum Beispiel teilweise in der History of Middle-Earth in kleinen Exzerpten vorhanden ist, dass man das vielleicht komprimiert zusammenfasst. Vielleicht ist es aber auch was ganz Neues. Also das ist jetzt reine Spekulation. Ich habe echt noch überhaupt keine Ahnung.
Also es ist tatsächlich so, wie auch Silvia schon sagte, dass man halt noch nicht alles von dem, was Tolkien jemals auf Papier gebracht hat, richtig durchgearbeitet hat. Er hat teilweise irgendwelche Zettelchen hinterlassen und die hat Christopher dazu dann auch genutzt, um bestimmte Geschichten halt nochmal von einer anderen Perspektive aus zu erzählen, weil sein Vater halt auch selber es nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen hat. Und wir sind selber sehr gespannt, was halt eventuell jetzt noch rauskommt. Also Tolkien Estate praktisch hat jetzt so die Oberhoheit über diese ganzen Sachen drüber und da wird immer noch geforscht und geguckt und erarbeitet und ja, es kann noch einiges Neues kommen, aber es kann halt nichts. Also es wird kein das neue das vierte Zeitalter wird jetzt nicht nochmal jetzt irgendwie aufgearbeitet werden können, weil er dazu einfach nichts mehr geschrieben hat. Aber von dem, was er noch immer über die Ringkriege und über die Zeit davor und die Zeit des Silmarillion, was er da vielleicht noch irgendwo in irgendeinem Heftchen hinterlassen hat, das könnte nochmal wieder was Neues bringen irgendwo. Und das muss man jetzt abwarten halt, ne?
Was auf jeden Fall immer mal wieder kommen wird, das hat man in der Vergangenheit ja auch, ist Bereich der Sekundärliteratur. Da ist jetzt zum Beispiel ein ziemlich empfehlenswertes Buch von John Garth rausgekommen, wie Tolkien die beiden Weltkriege erlebt hat und welchen Einfluss das bei ihm hinterlassen hat. Teile davon kann man ja auch in seinen Werken, Herrn der Ringe, wiederfinden. Es gibt ja den, ich weiß gar nicht, wann ist der rausgekommen, das Biopic. Tolkien ist auch ein paar Jahre schon her.
Drei Jahre,
ne? Ja. Irgendwie sowas.
19 oder 19, glaube ich.
19, na gut, dann.
Ich glaube, das war tatsächlich bei uns in der Corona-Zeit.
Weiß ich jetzt nicht mehr.
Das war vor Corona.
Ich meine 2019, ja.
Episode 9 auf jeden Fall, glaube ich.
Genau. Man muss auch von die richtige Zeit dringend zu Hilfe nehmen, dann passt das schon. Also da wurde es ja schon ganz gut angedeutet und gerade vieles aus dem Ersten Weltkrieg ist ja dann, da wo er ja auch aktiv teilgenommen hat, hat dann auch mehr oder weniger indirekt ja auch Einlass in seine Werke auch gefunden. Und ich denke mal, solche Sekundärliteraturwerke, da wird immer wieder was kommen. Womit auch wieder so ein bisschen der Bogen zur Tolkien-Gesellschaft geschlagen wäre, weil wir selber ja auch teilweise uns damit beschäftigen, sowas machen. Wir haben jetzt eine Frau, die im Vorstand sehr aktiv ist, die ihre Masterarbeit auch drüber geschrieben hat. Also das ist, da passiert ja noch viel. Und Tolkien hat ja den Vorteil, dass der Mann ein gründlicher Mensch war und einfach, wie Kassel schon sagte, viel hinterlassen hat und man auch sehr, sehr viel nachforschen kann und sich damit beschäftigen kann.
Da gibt es ja wahrscheinlich auch schon diverse Doktorarbeiten, wahrscheinlich kann man darüber auch schreiben.
Selbstverständlich.
Meint ihr, dass Tolkien damit einverstanden, so wie es gelaufen ist nach seinem Tod, also mit den Filmen oder den Serien zum Beispiel?
Tolkien hat, was die Filme anging, nur eine Prämisse gehabt. Er wollte absolut nicht, dass es von Disney verfilmt wird. Okay. Über andere Sachen hat er sich nicht geäußert, aber er war total dagegen, dass Disney sich der Herr der Ringe oder des Hobbits annimmt. Mhm. Also das wollte er partout nicht. Wobei man darüber streiten kann, gerade bei der Hobbit-Trickfilm-Verfilmung, ob das nicht ziemlich Disney-mäßig aussieht. Aber da war er leider auch schon tot, als das gemacht wurde. Mhm. Da konnte er nichts mehr zu sagen in dem Sinne. Aber er hatte wohl noch zu Lebzeiten tatsächlich ein Angebot bekommen gehabt von Disney und hat das ausgeschlagen. Woraufhin Disney dann Taran und den Zauberkessel verfilmt hat.
Okay, sag mir auch nichts.
Er ist tatsächlich auch nur eine Buchserie, eine Fantasy-Buchserie, aber halt mehr so in Kinderbuchliteratur mäßig.
Das ist alles sehr interessant, wirklich. Ja, Uli, noch was?
Also er hat ja durchaus auch mal geschrieben, dass er mit dem Herrn der Ringe ja so ein Fantasy-Mythos hat schaffen wollen, der so ein bisschen auch eine Äquivalenz zur Geschichte eigentlich ist. Ne? Er wollte ja eigentlich speziell auch für England eine eigene mythische Geschichte halt auch schaffen, was ihm, glaube ich, ziemlich gut gelungen ist.
So wie bei uns halt die Nibelungensaga.
Genau.
Das war so sein Vorbild.
Ne? Richtig.
Oder die Edda.
Mhm. Und es hat ihn auch durchaus gereizt, dass Leute sich damit beschäftigen und auch was draus machen. Wo er sich immer so ein bisschen gewehrt hat, das ist ja auch immer Knackpunkt gewesen, es sollte keine Allegorie sein. Mhm. Auch wenn viele sagen und an einigen Stellen bietet es auch an, ja doch, das ist aber sehr allegorisch an der Stelle. Ich weiß nicht, ob er mit den Filmen, so wie Jackson sie gemacht hat, zufrieden wäre. Man muss natürlich auch so ein bisschen mal die Sehgewohnheit seiner Zeit sehen. Das wird wahrscheinlich wäre ein bisschen heftig geworden. Mhm. Aber sagen wir mal so,
das ist schwer.
Ja. Der Herr der Ringe-Verfilmung finde ich ziemlich gut gelungen, weil sie teilweise den Geist des Buches meiner Meinung nach ziemlich gut eingefangen hat. Es gibt ein paar Stellen, wo man nur noch den Kopf schütteln kann, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich toll gelungen. Der Hobbit ist ein bisschen bunt geworden und an einigen Stellen sieht er ehrlich gesagt ein bisschen nach Computerspiel aus. Also wenn die Zwerge durch Moria laufen, dann wartet man da eigentlich so ein Highscore links oben, der so langsam hochtickert.
Also, okay, ja.
Na, sie killen wirklich dutzendweise Orks und hinterher ist ihnen eigentlich nicht wirklich was passiert. Auch wenn man irgendwie tief runterfällt, dann ist das, naja, meine Güte. Ja, das war genau so am Nebelgebirge, das Ganze.
Ja. Ja, schwer zu beantworten, die Frage, was er denken würde oder wie er, oder
ja,
was er weitergegeben hat. Das mit
bei Interviews, es gibt ein paar Interviews mit ihm, schriftlich natürlich fixiert, aber auch tatsächlich welche, wo er gefilmt worden ist, glaube ich, gibt es ein oder zwei und dann auch fürs Radio, was er wohl mal gemacht hat. Da gibt es so ein paar Quellen tatsächlich auch, wo er sich ein bisschen drüber geäußert hat. Die sind auch dann festgehalten worden. Also es gibt auf Arte hatten sie das kürzlich nochmal wieder gebracht, eine sehr schöne Zusammenfassung einer Biografie von ihm. Und da haben sie dann auch diese Stücke, wo er selber spricht und so nochmal gezeigt.
Also wir hoffen sehr, dass er nicht ständig im Grab rotiert mit dem, was wir da so anstellen.
Das glaube ich nicht. Gibt es denn irgendwas Vergleichbares, was ja Tolkien gegenüberstehen würde, also ein anderer Mensch auf diesem Planeten, wo es ähnlich wahrscheinlich, also mir würde keiner spontan einfallen jetzt hier.
Ja, auch nicht. Also einfach, weil er da auch wirklich Jahrzehnte dran saß an diesen Sachen.
Ja, und er ist für viele das Vorbild. Also zum Beispiel Ted Williams sagt eindeutig, also Ted Williams gibt sich auch wahnsinnig Mühe mit seinen Büchern und seiner Welt, die er da geschaffen hat. Aber er sagt selber halt, Tolkien ist für ihn das absolut große Vorbild. Und vieles von dem, was er halt jetzt macht, gibt er selber zu, ist übernommen halt von dem, was Tolkien schon gemacht hatte. Ne? Insofern kann man schlecht sagen, man kann ihm was gegenüberstellen, weil in dem Ausmaß, wie er es gemacht hat, mit der Welt, die er geschaffen hat, die Sprachen, die er geschaffen hat, die Schriften, die er geschaffen hat, ist er definitiv also der Erste gewesen, der so umfassend war. es gab Howard Carter mit seiner Fantasy-Welt und Science-Fiction-Welt hier na, wie hieß der, am Mars?
Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich weiß nicht, den Namen.
Also der
Beste, ne? John Carter?
John Carter, genau.
Ah, okay, ja.
Der Howard, wie hieß der richtig? Oder hieß
weiß
der,
ich nicht.
Ist egal, auf jeden Fall. Der war für seine Zeit dann halt auch ziemlich prägend. Hm. Oder Lovecraft halt mit seinen ganzen, ja, okay. Ist für sein Metier halt auch ziemlich prägend. Hm. Aber so im Bereich Fantasy und in dem Umfang fällt mir jetzt keiner ein. Da wirklich so intensiv das auch bearbeitet hat. Vor allen Dingen muss man auch zugeben, dass viele von den anderen Fantasy- oder Science-Fiction-Darstellern der damaligen Zeit nicht sehr alt geworden sind. Tolkien hat eine ziemlich, seine ganze Lebensspanne, die auch für die Verhältnisse recht lang war, hat er halt immer weiter an seinem Werk gearbeitet. Und das haben, ja, Lovecraft ist nicht sehr alt geworden. Viele andere Science-Fiction-Schriftsteller haben auch vorher den Löffel abgegeben, freiwillig oder unfreiwillig. Und keiner, den ich kenne, hat so lange an seiner Welt gearbeitet wie Tolkien.
Ich glaube, das ist auch eine Frage der Tiefe. Also
ja. Die
Welt von Tolkien ist unglaublich tief und detailreich, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen. Und so in dieser Tiefe habe ich bisher keinen anderen. Es gibt Autoren, die ich auch sehr gerne lese und die ich auf andere Art gut finde. Aber Tolkien hat da einen besonderen Stellungswert für mich einfach auch.
Also ich denke, man kann eigentlich gut sagen, dass Tolkien die Fantasy, so wie wir sie heute kennen, geprägt hat. Ne? Er ist so ein bisschen der Urgroßvater dieses Genres. Also wenn man jetzt das mal vergleicht mit der Science Fiction, dann ist er so jemand wie Jules Verne, H.G. Wells oder so. Wir finden alles, was Tolkien sich mal ausgedacht hat, so in diesem großen mittelirdischen Universum, das ist so die Basis der klassischen Fantasy, die wir heute haben. Inzwischen gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten, weil das, was er gemacht hat, ist ja heute schon beinahe klassisch. Wir haben so die Queste, wir haben magische Wesen, Orks gibt es überall. Hat man alles in irgendeiner Form, ohne es jetzt mal schon mal gesehen. Aber ja, das ist eben die große Basis, die er uns da halt ermöglicht hat. Und wie Kerstin schon sagte, da haben sich ganz viele Autoren daran orientiert. Also um einen aktuellen zu nennen, das wäre George R. R. Martin, der teilweise ähnlich tief recherchiert hat. Also es geht in die Richtung. Ne?
Ja.
Sein Lied von Eis und Feuer hat einen anderen Schwerpunkt. Aber von der Komplexität geht es in die gleiche Richtung.
Und auch von der Sprachgewalt. Also wenn man den versucht, auch original zu lesen, ist auch nicht so ganz
einfach. Ja, ja. Okay. Wobei Eis und Feuer an einigen Punkten noch ein bisschen näher an unserer Welt ist, würde ich mal sagen.
Ja.
Oder ja, mit so einem mittelalterlichen
Welt. Mittelalterlich, ja, genau.
Aber er hat sich ja auch orientiert an den Rosenkriegen und so. Also er hat hat geschichtliche Hintergründe auch wirklich genommen und die mit rein verwoben in seine Geschichte.
Das passt ja insofern, ich meine, wir sind hier in einem Star Wars Cast. Star Wars hat die moderne Science Fiction oder zumindest die Space Opera ja auch ganz schön geprägt und am Maßstab gesetzt. Insofern, da gibt es ja doch so den einen oder anderen Berührungspunkt. Ne?
Ja, hätte George das alles nicht verkauft wahrscheinlich und er wäre auch so weit eingetieft, reingetaucht in seine Welt, was er alles in seinem Kopf rumschwirrt, dann wären wir da wahrscheinlich auch woanders hingekommen.
Ja, gehe
ich auch von aus. Wirklich, genau.
Aber noch ist er ja da, deswegen alles offen. Ja, Tolkien, ein Mann, unbeschreiblich eigentlich, was Literatur und sein ganzes Leben auszeichnet.
Also man kann, was an wissenschaftlichen Publikationen rausgekommen ist, ich glaube, das hat keiner gelesen, weil es einfach zu viel ist.
Gut, da bin ich beruhigt. Ich dachte, ich komme in so eine Gruppe rein, die wirklich jetzt alles gelesen haben und ich sitze hier mit meinem Herr der Ringe mal gelesen. Jetzt lese ich zum zweiten Mal, glaube ich, der Hobbit, ja, also in Ruhe. Das ist auch das, was mich so fasziniert. Ich nehme so, ich habe ja jetzt, ich sag mal, seit Corona angefangen hat, habe ich wieder zum Lesen gefunden. Also reine Comics und Literatur. Star Wars Literatur zwar, ne, aber ist auch Literatur. Ja. Aber wenn ich so ein Herr der so jetzt der Hobbit lese, es ist gemütliches Lesen, finde ich. Also es ist, keine Ahnung, man ist sofort drin in der Welt, weil ich die Bilder vor dem Kopf habe von dem Film. Ne? Also für mich war erst der Film da, dann kam das Buch.
Klar.
Also zumindest wie die Leute aussehen. Ne?
Ja.
Und daher finde ich das eigentlich ja, recht gemütlich immer alles. Das beschreibt das am besten.
Also beim Hobbit fand ich halt faszinierend. Ich habe den als Kind schon gelesen. Und irgendwann kam dann der Film raus und dann habe ich das Buch nochmal gelesen und festgestellt, meine Güte, ist ja doch ganz anders. Und so ein paar Punkte sind gut umgesetzt und bei ein paar denkt man, Mensch, warum hast du das nicht übernommen? Das ist doch so schick. Und naja, egal.
Genau. Vielleicht kommen wir gleich nochmal zu den Filmen und Serien zurück. Jetzt natürlich war natürlich Hauptaugenmerk auf die DTG erstmal zu setzen und natürlich auf den reinen Stammtisch Hannover. Da wir ja alle so aus der Gegend kommen. Und auch das mir dann auf der Seite ins Auge gesprungen ist, dass hier einen schönen Stammtisch gibt, der DTG. Was ist denn Voraussetzung, um bei euch Stammtisch mitzumachen? Oder?
Irgendwie Interesse an Tolkien wäre schon gut, aber so, das muss, man muss jetzt nicht der Tolkien-Riesenfan sein. Es geht jetzt nicht nur um Tolkien bei uns.
Man muss nicht Mitglied der DTG sein. Wir haben immer noch Stammtischmitglieder, die kein Mitglied der DTG sind. Das ist alles in Ordnung. Also ein bisschen Spaß dran haben, sich mit anderen Leuten zu unterhalten, Fantasy und solche Sachen halt durchaus zu mögen und einfach auch vielleicht mal Spaß dran haben, was mitzumachen irgendwie. Also wie gesagt, wir unternehmen auch manchmal was gemeinsam, nicht mit dem ganzen Stammtisch. Mhm. Oftmals treffen sich irgendwelche Gruppen. Die einen haben mehr Interesse in dem einen, dass sie halt irgendwelche Ausflüge machen. Die anderen treffen sich lieber zum Spielen. Oder man guckt gemeinsam die Filme nochmal oder sonst was in der Richtung. Ab und zu kommen die auch nochmal wieder ins Kino, was auch ganz schön ist, die nochmal auf einer großen Leinwand zu sehen.
Oh ja.
Und ja, sowas halt. Ne? Ich meine, einige von uns gewandeln sich auch gerne, einige sind richtig krass Cosplayer-mäßig drauf, sodass sie wirklich unglaublich viel Akribie in ihre Kostüme auch verwenden. Und andere wiederum laufen halt nur mit ihren T-Shirts rum und haben da auch viel Spaß dran. Das ist, also wir was man nicht machen sollte, ist zu engstirnig sein. Intoleranz. Das wird an unserem Stammtisch nicht gern gesehen. Also wenn jemand wirklich so drauf beharrt, so muss es laufen und so hätte er das gewollt und so, dann sagen wir, wir können über alles diskutieren, aber...
Hatten wir in der Form aber auch noch nicht.
Na doch, einmal. Ein Mitglied hatten wir mal, aber die haben wir nicht mehr.
Und dann nehme ich an, das ist also nicht nur Hannover, sondern bundesweit. Die Stammtische könnt ihr ja alle, sind ja alle aufgelistet auf der Homepage der DTG. Da findet ihr auch so viel Informationen. Also könnt ihr auf jeden Fall alle mal reingucken. Ich verlinke das natürlich alles hier unter das Video. Und jetzt natürlich Hannover, weil ich natürlich auch aus der Nähe von Hannover komme. Jetzt mal so tun, als ob ich es nicht weiß. Wann und wo trefft ihr euch denn so überall dann?
Also wir treffen uns halt immer am zweiten Freitag im Monat. Immer am gleichen Ort eigentlich, im Taormina in Krefeld. Um 18 Uhr, genau. Und sind meistens so 10, 15 Leute, würde ich sagen, ungefähr, ne?
So zwischen 10 und 15 Leuten, ja. Ja. Es sei denn, es ist zufälligerweise gerade Tolkien-Tag in Geldern, dann kann es auch mal ein bisschen weniger sein. oder halt auch beim Tolkien-Ting, falls das zufälligerweise übereinkommen sollte mit dem Stammtisch. Wobei wir beim Ting schon darauf achten, dass wir eigentlich den Stammtisch dann lieber verschieben. Mhm. Weil zur Mitgliederversammlung sollten natürlich möglichst viele halt auch dabei sein.
Also das Taormina ist ein italienisches Restaurant, ganz in der Nähe vom Cannplatz. Kann man also prima mit der Bahn hinfahren. Und das Schöne ist, wir haben da einen eigenen Raum, sodass wir ein bisschen unter uns sind, können also viel quatschen. Vielleicht hat ja jemand Lust, einen Vortrag zu halten oder wir ab und zu.
Oder wir lesen gemeinsam.
Ja, es wird gelesen oder wir spielen mal was. Und ansonsten tun wir das, was Hobbits auch gerne tun. Das heißt, wir essen und trinken gut. Ich meine, wir sind ein Stammtisch, nicht? Ja. Das ist übrigens auch so der Punkt, Stammtisch, das klingt auch wieder so urdeutsch nach Bier und Kegelbahn. Okay, eine Kegelbahn gibt es auch in dem Haus, die haben wir auch schon benutzt, so ist es nicht, aber Zwergen gekegelt. In der Mangelung eines besseren Wortes heißen wir halt Tolkien Stammtisch.
Das kennt jeder, der hier lebt, in Deutschland zumindest. Ja.
Ja, und Stammtische gibt es tatsächlich in fast jeder größeren Stadt in Deutschland und die werden gegründet von engagierten Tolkien-Fans vor Ort. Die machen das, setzen sich zusammen und organisieren was. Und nach einer gewissen Zeit, ich weiß gar nicht, wie viele Treffen das dann sind, kann man sich als offizieller Stammtisch der DTG akkreditieren sozusagen. Mhm. Das hat den Vorteil, man kommt in diese Liste rein, kann sich von der DTG ein bisschen fördern lassen, zum Beispiel, was weiß ich, Infomaterial Wir hatten gerade mal so eine Weihnachtsaktion von Klett Kotterdam, alle Stammtische, eine schöne Ausgabe von den Briefen vom Weihnachtsmann von Tolkien bekommen. Die haben wir da dann gemeinsam gelesen und ach, gibt noch ein paar andere Möglichkeiten.
Abgesehen davon ist es halt auch so, dass einige Stammtische, Hannover hat es auch schon gemacht, manchmal es schaffen, dann im Tolkien-Tag zu machen. Also der ist nicht so riesig wie der in Geldern. Mhm. Der ist dann wirklich auch meistens dann nur so Samstag, Sonntag. Und in Geldern geht es ja immer schon freitags los so richtig mit der Sache. Wo man dann halt auch ja, so ein bisschen Fantasy-Sachen halt machen kann. Also wir hatten schon mal dann halt, dass jemand von Games Workshop da war, sodass Figuren bemalt werden konnten. Man kann dann in den Büchern reinschauen, es gibt einen Büchertisch, dass man einfach mal gucken kann, was alles so los ist. Es gibt auch natürlich was fürs leibliche Wohl und so. Und das muss natürlich auch alles halt organisiert werden. Und der Dachverein, also praktisch der
die DTG
an sich halt, die hilft einem bei solchen Sachen dann auch, wenn man sowas machen möchte. Die unterstützt einen zum einen finanziell, damit man zum Beispiel Räume anmietet und ähnliches. Mhm. Aber sie unterstützt einen halt auch mit Leuten, die Vorträge halten bei solchen Treffen und so weiter und so fort. Also das ist schon richtig cool.
Genau. Übrigens, wenn sich diese Liste mal anguckt, ihr werdet feststellen, unsere Namen, jeder Stammschattennamen, die sind alle mehr oder weniger Tolkienesk. Also wir Hannoveraner sind halt die Mischung aus Rohan und Hannover, also die Hanno-Hirrim. Wer den Film noch so ein bisschen drin hat, in der Nähe von Minas Tirith gibt es die Stadt Ostgiliad und der Kölner Stammtisch heißt dann Ostköliad.
Oder jetzt auch hier Göttingen, der Schönheit, das sind halt die Göfährten.
Ja, das bot sich irgendwie an. Es gibt die grauen Frankfurten für die Hessen. Also es ist eine nette Liste. Mhm. Ach ja, du hattest vorhin nach Voraussetzungen gefragt. Man sollte ein bisschen nerdmäßig drauf sein. Oder wie wir es ausdrücken, ganz normale Leute.
Ja, endlich normale Leute oder so. Ja, ja. Ja, das stimmt.
Das ist so ein bisschen der Slogan vom Tolkien Team geworden. Hm. Endlich wieder ganz normale Leute.
Ja. Ja, das Tolkien Team und auch diese Tolkien-Tage, was ich so auch erst zum ersten Mal wirklich nachverfolgt habe auf YouTube, mir Videos angeguckt habe und so, wie groß das überhaupt ist. Ich finde da überhaupt kein Beispiel, wo ich mal irgendwo war, dass das alles von einem Verein in Ehrenamt organisiert wird. Das ist auch einzigartig, finde ich, glaube ich. Also ich kann mich auch irren, aber...
Also die Videos, die man findet auf YouTube, die betreffen ja hauptsächlich den Tolkien-Tag in Geldern. Mhm. Und der ist jetzt wirklich so ziemlich das Größte, was halt die DTG an Öffentlichkeitsarbeit betreibt, kann man sagen. Und das fing wirklich auch sehr klein an. Also wir waren auf jeden Fall sehr früh auch schon mal auf einen Tolkien-Tag in Geldern. Und da waren das vielleicht so 300 Leute, die dann insgesamt das ganze Wochenende da gewesen waren.
Wie war das beim letzten Mal?
Und beim letzten Mal waren es 5.000 am Tag von den Tagesbesuchern. Und dazu gab es noch die Wochenendtickets. Auch. Also da haben sich schon mal so 7.000 Leute halb auf den Platz getummelt. Wow. Das war schon wirklich.
Das machen wir in Hannover nicht. Das sind wir ein bisschen kleiner. Unwesentlich.
Was macht ihr denn was zusammen, wenn so ein Tolkien-Tag stattfindet, so als Stammtisch? Reist ihr da gemeinsam an oder einfach jeder trifft sich da dann irgendwie oder wird da irgendwas Größeres organisiert auch?
Also bei den Tolkien-Tagen in Geldern selber war das mal so, dass Uli einen Vortrag gehalten hat, also eigentlich nicht, weil er nicht konnte.
Ich habe ihn vorbereitet, du hast ihn dann gehalten.
Ich habe ihn dann gelesen, genau. Aber besprechen uns schon am Stammtisch, wer halt hinfährt und ob man zusammenfährt oder nicht. Dieses Jahr sind wir von Hannover nur 3 Leute gewesen und wir sind zusammen dann halt hingefahren. Und da trifft man einfach auch die ganzen anderen Leute wieder. Also es ist ja nicht so, dass wir halt dann nur in unserem Stammtisch agieren, sondern halt zum Beispiel mit Stammtisch Göttingen haben wir halt freundschaftliche Beziehungen, mit dem Berliner Stammtisch, mit dem Kölner Stammtisch. Also wir haben überall Leute, die wir dann halt wieder treffen und mit denen wir dann halt auch quatschen und freuen und so. Es ist wirklich so, gerade beim Ting, was ja kleiner ist als Geldern, das ist ja wirklich bei der Mitgliederversammlung, wir sind da so um die 110, 120 Leute insgesamt dort. Und es ist wie ein Familientreffen. Also es ist wirklich so, man...
Klassenfahrt.
Ja, man fällt sich in die Arme und hey, schön, dich wieder zu sehen und wie geht's den Kindern und boah, ist der groß geworden und was weiß ich. Also es kommen auch Kinder mit, ne? Es ist ja nicht so, dass es dann halt die Erwachsenen sind, sondern es sind ganze Familien bei uns halt dabei, ne?
Und man muss auch für die nächste Generation Fans sorgen.
Ja,
Wobei ich das jetzt, was ich so verfolgen kann auf dem Discord, was dieses Ding betrifft, dass da auch Vorträge gehalten werden können. Das ist ja für so eine Mitgliederversammlung, wow. Also Programm für drei Tage, glaube ich. Ne? Freitag, Samstag, Sonntag.
Donnerstag ist die Anreise schon. Donnerstag geht es auch mit einem großen Punkt los. Das traditionsreiche Whisky-Tasting. Das gibt es jetzt seit 10 Jahren oder so, dass wir da halt dann schon zu einem Whisky-Tasting zusammentun. Und ja, es finden auch viele Mitmachsachen statt. Also Elbentänze kann man mitmachen oder überhaupt halt Mittelerde-Tänze. Und man kann mitmachen bei verschiedenen Handarbeitssachen, die wir jetzt gerade auch schon besprochen haben. Die eine bietet zum Beispiel an, dass sie halt Brettchenweben macht halt. Die andere bietet an, dass man Naturstoffe halt selber färbt, also mit Naturfarben. Dann haben wir einen, die Elbenschmuck anbietet. Da kann man dann wirklich seinen eigenen Abendstern halt aus Draht flechten und so. Es gibt lauter Sachen zum Mitmachen. Oder ein Kochkurs halt jetzt auch bei uns. Weil einer unserer Mitglieder ist halt auch Koch, der auch für größere Leute, also für größere Gesellschaften kocht. Und der hat schon ein paar Mal jetzt einen Kochkurs gemacht. Und das ist jedes Mal sehr, sehr lecker. Vor allen Dingen halt Kochkurs nicht in der Küche stehen und so, sondern vor offenem Feuer, ne, wird dann halt was zubereitet. Und das ist,
man muss sich das so vorstellen, das Ganze sozusagen so entstanden, da wir ein e.V. sind, müssen wir eine Mitgliederversammlung machen. Mhm. Und um die ein bisschen attraktiver zu gestalten, nicht nur einfach dahin zu fahren, Vereinsangelegenheiten zu klären und ein Bier zu trinken und dann wieder wegzugehen, gibt es halt Rahmenprogramm. Und das hat klein angefangen und ist im Laufe der Zeit immer weiter ausgeufert. Weil die Leute plötzlich Spaß hatten, Rahmenprogramm zu gestalten und zu besuchen. So ist dann halt aus der 2-Tage-Geschichte, eine 3-Tage und jetzt halt 4 Tage gekommen. Es sind wirklich die unterschiedlichsten Fachvorträge teilweise auch. Also ich habe letztes Mal eine Einführung ins Altenglische mal gemacht. Oder wir hatten eine Professorin aus Berlin, die über die Phonetik von Fantasiesprachen vorgetragen hat, nach dem Motto, ist Klingonisch wirklich so böse? Ja, wir haben festgestellt, weil wir haben das dann, sie hat das auf hochwissenschaftliche Weise erläutert. Wir haben uns Phonetikdiagramme angesehen, ich bin sogar nicht mehr mitgekommen. Okay. Auf jeden Fall, Klingonisch ist nicht die böseste Sprache. Ich glaube, Orkisch ist schon nah dran, aber das war dann wirklich universumübergreifend. Das war schon ein Highlight. Oder ein noch, Entschuldigung. Ja, den wollte ich ja gerade nennen. Wir haben jemanden, der Fan von Musik der etwas härteren Gangart ist und mittlerweile ist eine Vortragsreihe Tolkien und Heavy Metal. Das ist ja hörenswert. Also hat mein musikalisches Horizont extrem bereichert. Man glaubt ja nicht, wie viele Heavy Metal Bands sich im Fantasy-Sektor textlich bedient haben und teilweise auch wirklich 1:1 aus dem Silmarillion singen. Das ist faszinierend.
Wow. Wahnsinn, wie groß das alles ist. Also, wirklich. Und kann man euch denn auch, seid ihr auch unterwegs im Cosplay? Oder,
Einige von uns, ja. Also nicht direkt.
Ihr persönlich jetzt?
Nur Gewandung halt, so ganz einfach, aber meistens Bauchgewandung. Meine einerseits, weil ich nicht so gut nähen kann. Wir haben aber auch Leute, die halt sich tatsächlich da hinsetzen und die Sachen besticken. Per Hand nähen und was weiß ich noch alles. Wir haben, es gibt ein paar Leute bei uns, die kommen aber mehr aus dem Kölner Bereich, Bonner Bereich, das ist das Costume Empire. Die statten sogar richtig bei der FedCon und bei der jetzt MagicCon und so weiter Leute mit aus und machen auch richtig Show auf der Bühne. Oder beziehungsweise gerade halt auch für, ich weiß nicht, ob du es sagst, Tolkien Ensemble. Die haben jetzt ein paar Mal Konzerte gespielt, halt Tolkien Ensemble zusammen mit einem anderen Orchester. Haben dann auch Sachen von Howard Shore gespielt, aber auch ihre eigenen Sachen. Die kommen aus Dänemark. Und die Bühnenkostüme für die Tänzer und Sängerinnen dort, die hat auch das Costume Empire entworfen und genäht.
Ah, okay, ja. Und die haben auch selber so große Konzerte schon gegeben, ne? War das genau. In Hamburg, oder?
Ich glaube, das schon mal. Die waren auch gelesen. Schon bei den
Tolkien-Tagen. Ja.
Oh, wow.
In Hannover sind sie auch mal aufgetreten, im Theater am EGI.
Genau.
Da sind wir in Gewand und dann aufgeschlagen gekommen. Und das hat viel Spaß gemacht.
Wobei das Lustigste, wenn du das mal guckst, es gibt auch auf YouTube ein wunderschönes Video, wo halt das Tolkien-Ensemble mit dem großen Orchester halt ist und einer von unseren Lieblings-Orks ist dann da auch mit dazugekommen und hat dann mit denen auf der Bühne getanzt. Also in voller Ork-Montur. Sieht sehr, sehr geil aus.
Wow, cool. Was sind eure favorisierten Völker so Beschäftigt ihr euch nebenbei noch mit irgendwas speziell, so wie Star Wars Jedi oder so? Oder?
Also ich bin tatsächlich Rohan. Ich bin absolut Rohan, passt auch zu meiner Statur am besten.
Okay. Bei mir sind es dann doch die Elben. Hm. Also auch einfach, weil die, wie ich ja wie gesagt, das Silmarillion am liebsten mag und da die Elben schon die größte Rolle spielen. Ich habe mich auch mal im Elbisch versucht, aber ganz ehrlich, das ist zu schwierig.
Ja, definitiv auch die Elben und dann an zweiter Stelle die Hobbits.
Hm. Ja, mir sind die Hobbits auch mit am sympathischsten. Gut, die sind so ein bisschen schrullig. Ein bisschen sehr eigen, aber es heißt immer so schön, das ist jetzt natürlich ein bisschen Eigenlob, man kann Dutzende von Jahren mit dem Studium der Hobbits zubringen und wird dann trotzdem immer noch was Neues finden. Sie können einen immer wieder überraschen und das finde ich eigentlich ganz angenehm.
Passt perfekt, ja. Irgendwie.
Das ist jetzt fast wörtlich von einem gewissen Zauberer übernommen, der auch im Herrn der Ringe eine so kleine Nebenrolle spielt. Nein, ansonsten bin ich so jemand, der sich mit sehr, sehr vielen verschiedenen Völkern beschäftigt, weil ich einfach sehr gerne Rollenspiel mache und irgendwie aus der Rolle des Meisters nicht rausgekommen bin. Das heißt, ich bin in dem alle und habe da viel Spaß dabei, meine Leute dann durch Fantasy-Welten zu führen.
Hobbits mag ich auch sehr gerne schon, aber ich mir fehlen die krausen Haare und ich bin keine Perückenträgerin. Also wenn man dann schon ein bisschen so in der Richtung der Völker gehen will, dann passe ich doch besser zu den Rohans.
Ja, haben alle irgendwas Mystisches an sich, ne? Und die Menschen, die Zwerge natürlich auch und ja, ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Aber die Hobbits natürlich. Deren Gemütlichkeit finde ich schon von Anfang an so faszinierend. Ne? Gleich so die ersten Szenen so und dann sitzen sie da alle gemütlich und Landwirtschaft so ein bisschen da und quatschen da und das.
Oh. Auf jeden Fall.
Ja.
Ich kann auch einen ganzen Abend im Gasthaus zubringen, das ist nicht das Problem. Ja.
Dann kommen sie zu den Elben hier, die hochnäsigen Elben und alles so gebügelt und gestriegelt. Und
das Lustige ist ja, wenn man mal über Elben lästern darf, wer von euch den Hobbit gelesen hat, im Film kommt das gar nicht drin vor, die Hobbit-Elben sind, es ist ein bisschen so eine Hippie-Kommune. Also die Zwerge kommen da an im verborgenen Tal von Elrond und die Elben hängen in Bäumen rum und singen lustige Lieder und können ihre Zunge nicht im Zaum halten und machen eigentlich nur Blödsinn.
Und dann wird auch ordentlich getrunken.
Ja, und das ist nicht das, was man dann im Herrn der Ringe von den Elben erfährt, wo sie alle so ein bisschen, ja, ich sag mal, böse abgeschwebt sind, weil es ist ja doch eine etwas komplizierte und vor allem sehr langlebige Kultur.
Vor allem gibt es verschiedene Elbenvölker, das muss man ja auch noch dazu
sagen. Ja, es gibt auch verschiedene Hobbits. Also.
Ja, ja.
Eben, sonst darf man nicht vergessen, dass sie im Hobbit erstaunlich gut informiert sind. Ich meine, erstens mal, sie haben ein großes Fest, die sind da wirklich am Abfeiern, also denen geht es richtig gut, wenn sie da die Zwerge begrüßen, aber sie sind auf ihre Art doch sehr, wenn man sich die Texte mal tatsächlich anhört im Hobbit oder anschaut, dann sind die erstaunlich gut über die ganzen Vorgänge da um sie herum informiert auch.
Ja,
das also das klingt zwar erstmal lustig, wie sie da so mit ihrem Tralala-Lari ihre Strophen abschließen, aber wenn man dann doch ein bisschen genauer hinschaut, dann denkt man, ach ja, guck mal, die haben doch einiges mitbekommen, was um sie herum mitgeht.
Wenn ich nochmal zum Ting zurückkommen darf, was ich auch immer besonders faszinierend finde beim Ting, es gibt also immer auch noch einen speziellen Gast beim Ting. Da haben wir schon wirklich total interessante Leute gehabt, wie Ted Nesmith oder Alan Lee. Oder halt, dieses Jahr kommt halt Brian Sibley und das finde ich so genial. Also es kommen wirklich richtig coole Leute. Chippy hatten wir auch schon da gehabt. Und dass die halt zu uns kommen, wirklich auch gerne zu uns kommen, das ist halt so eine ziemlich coole Sache, finde ich auch. Also das macht auch immer also Spaß.
Für diejenigen unter euch, die jetzt nicht wissen, wer Alan Lee ist, das ist einer der beiden großen Tolkien-Zeichner. John Howe ist der andere Bekannte, Ted Nesmith ist wäre der dritte im Bunde. Und wer den Herrn der Ringe im Kino gesehen hat, also alles, was so in Gondor zu sehen oder fast alles, Minas Tirith, so wie es aussieht, das geht auf das Konto von Al Lee. Wer dagegen in Richtung Mordor schaut und speziell den dunklen Turm von Herrn Sauron, Barad-dûr, den hat sich John Howe ausgedacht. Das fand ich total faszinierend auf dem Extras, die Extras auf dem DVD schon angesprochen. Die legen die Messlatte ja für Film-Extras total hoch. Ja. Ich habe die auch mehrfach angesehen. Ich fand die großartig. Und wenn John Howe erzählt, ja, er hatte da so ein Bild, wo man die Basis von Baradur mal gezeichnet hat und Peter Jackson dann gesagt hat, so, jetzt machen wir mal den Rest. Und er dann einfach ein Blatt über das nächste geklebt hat und dann einfach weiter nach oben gezeichnet hat und irgendwann festgestellt hat, ja, das Ding wird 250 Meter hoch. Aber es sieht großartig aus. Es sieht richtig, richtig großartig aus. Und da hat es dann unglaublich Spaß gemacht, mit Alan Lee auf dem Ting einfach mal zu quatschen und zu reden und zu erzählen, Mensch, wie hast du dies gemacht? Was wolltest du damit sagen? Und der hat sich so als so ganz normaler Mensch entpuppt. Der war total nahbar und das hat ungeheuren Spaß gemacht.
Also es sind auch nur Nerds wie wir. Und was halt auch schön ist, also das sind jetzt so Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber auf unseren Ting oder auch bei den Tolkien-Tagen sind auch Künstler, die noch nicht so bekannt sind, die aber auch schon eine ganze Menge gemacht haben halt in den Bereichen, sowohl musikalisch als auch mit Bildern, als auch mit das Überschreiben oder sonst was in der Richtung. Also Anke Eismann zum Beispiel oder Paul Dohle oder Jenny Dolfen, die sind dann halt auch bei solchen Gelegenheiten auch mal mit anwesend. Und mit denen kann man reden, mit denen kann man was machen. Meistens halten die auch einen kleinen Vortrag oder machen irgendwas zum Mitmachen. Mit Anke Eismann habe ich dann auch schon mal halt so einen Zeichenkurs mitgemacht. Das ist halt auch sowas, was man so und sonst nicht normal halt so, wenn man einfach nur so durch die Gegend zieht, halt so mitkriegt, ne?
Mit dem einen Ting war hier vom Tolkien Ensemble, das Wünschen gefallen ist, der Gründer Kaspar Reif, der halt auch Texte schreibt, komponiert und mitspielt, dabei und hat Musikworkshop angeboten und wir haben dann einfach zusammen Musik gemacht und ein Kumpel von mir, der selber Gitarre spielt, kam mit leuchtenden Augen raus und meinte, ich habe mit Kaspar gejammt. Wer war das denn? Also sowas macht einfach Spaß dann. Ne?
Was glaube ich. Schön. Also es gibt wirklich viel, viele Aktivitäten rund um die DTG und Stammtisch Hannover.
Oh ja.
Also wer sich Interesse, kann sich gerne bei mir melden. Ich wäre auch, für mich wäre es auch bald demnächst, vielleicht im nächsten Monat das erste Mal, dass ich zum Stammtisch schaffe.
Ja, wenn ihr mehr über uns wissen wollt, wir haben natürlich auch eine Homepage unter hannohirim.de, aber die wird man wahrscheinlich
eh verlinken.
Man kann auch uns unter tolkienhannover.de finden, weil das ein bisschen einfacher ist. Führt aber letztendlich auf die gleiche Seite. Bei Facebook sind wir natürlich auch und da findet ihr uns ebenfalls.
Ja, ich kenne viele, also einige, klar, werden natürlich Tolkien kennen, ne, Filme und so, aber ich denke, es wird auch einige geben, die wirklich für die das erste Mal das zu hören gibt, dass in Hannover sowas Tolkien-Stammtisch gibt und so wie ja, unser einer erst vor ein paar Monaten davon erfahren hat, erstaunlicherweise. Ihr macht eindeutig zu wenig Werbung.
Ja, 20-jähriges Jubiläum, also das ist...
Nächstes Jahr, genau.
Ach, ja, da komme ich doch perfekt, da machen wir eine Riesensause, schön. Der Schützenplatz gemietet und dann geht's los, oder?
So ungefähr. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Da hast du die nerdigen Leute um dich rum, denen geht's gut und die haben alle viel Spaß und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, wieso? Ist doch schön hier.
Ja.
Nein, aber das kennt man ja von überall, ja.
Anderen, genau, ja. Das stimmt. So, zwei, drei Themen hätte ich jetzt noch kurz. Das, worauf ich auf jeden Fall, eure Meinung zu den bevorstehenden Serien. Wie steht ihr dazu? Oder sagt ihr, das brauche ich überhaupt nicht?
Also, ich bin schon neugierig, aber ich kann mir dazu noch kein Urteil erlauben. Das, was ich jetzt bisher an Bildern gesehen habe oder auch an kurzen Trailern, das ist für mich viel Landschaft und noch ziemlich nichtssagend. Also ich sehe die Geschichte dahinter noch nicht wirklich. Deswegen kann ich dazu im Augenblick noch nichts sagen, weil für mich ist das immer wichtig, mit wie die Geschichte erzählt wird. Und ob sie auch respektvoll gemacht wird. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel halt einige Serien, die sich an Jane Austen anlehnen, eine Autorin, die ich auch sehr schätze. Und wo es dann heißt, dass die Autoren, die das jetzt in diese neuen Serien geschrieben haben, halt nach Jane Austen wären, wo ich sagen muss, nein, also ich denke, Jane Austen-Serien habe ich einige gesehen, das ist nicht das, was die jetzt zeigen, das ist für mich nicht vergleichbar. Und deswegen muss ich jetzt erst abwarten, bei dieser Tolkien-Serie ist das halt wirklich so, wo ich sage, das ist halt die Welt von Mittelerde, wie ich sie auch sehe. Ich bin durchaus offen für was Neues, aber... ich kann mir jetzt im Augenblick noch gar kein Urteil erlauben, weil wenn das alles zu sehr versucht wird, etwas anderes nachzuahmen, was sehr erfolgreich war, à la Game of Thrones oder ähnliches, wäre das für mich nicht Mittelerde. Und dann würde ich wahrscheinlich nicht durchhalten, das zu schauen bis zum Schluss.
Ich bin total gespannt. Ich weiß es nicht. Also dadurch, dass man im Prinzip so wenig weiß und wirklich nur so kleine Häppchen, jetzt in 20 Minuten startet auf der San Diego Comic-Con das große Rings of Power Panel mit Cast und ich glaube auch mit Autoren oder sowas. Und da wäre ich jetzt gern Mäuschen. Ich meine, wir könnten jetzt schnell alles abarbeiten und in 20 Minuten in den Discord von der DTG umswitchen und da das mit uns gemeinsam angucken zum Beispiel. Aber ich bin da total gespannt drauf, eben weil so viel passieren kann. Also die Bilder sehen zumindest schon mal verheißungsvoll aus. Verheißungsvoller als zum Beispiel die schlechte CGI von Hobbit.
Es wird sehr episch aussehen. Inhaltlich bin ich noch ziemlich skeptisch, muss ich sagen. Also ich guck mal rein, aber die Erwartungen sind bei mir nicht so
hoch. Guckst doch sowieso. Ich weiß doch, ich kenne das doch. Der letzte Punkt, wenn die veröffentlicht ist, weiß ich nicht, wann das kommt, mittwochs um 9 Uhr immer gebannt vor dem Fernseher. Haben wir auch alles durch als Star Wars-Serien und naja.
Da fällt mir natürlich sofort der Nerdfilm von Star Wars Fans, Fanboys ein, wo sie zum Schluss alle im Kino sitzen und der eine guckt den anderen an und sagt, und was ist, wenn es scheiße ist?
Genau. Ja, genau. Nein, aber ehrlich, also ich bin da total drauf gespannt. Also ich hatte am Anfang nicht gedacht, dass es mich tatsächlich so packt. Ich war da eher so, ja gut, die Serie, was kann das schon werden? Game of Thrones mag ich nicht, kannst du gerne rausschneiden, ist mir auch egal. Oder drin, das ist mir egal. Ich bin absolut kein George R. R. Martin Fan und Game of Thrones, nö, ist nicht meins. Aber ich bin einfach total gespannt, weil man wird mit so wenigen Bröckchen gefüttert, das machen die schon sehr geschickt. Also zumindest bei mir fällt das auf sehr fruchtbaren Boden. Und ich habe mir tatsächlich jetzt auch diese ganzen blöden Zeitschriften gekauft, wie die, die Empire mit den unterschiedlichen Covern und so einem Krempel. Ne? Also das ist einfach, um mal so ein bisschen... Ich hätte es mir am Anfang nicht so vorgestellt. Ich kann auch nicht genau festmachen, woran es liegt. Aber ich habe einfach auch den Eindruck, dass was da so angedeutet werden kann oder wird. Das kann entweder, ich habe mal gehört, das kann eine super geile Fanfiction werden, das kann aber auch nach hinten losgehen.
Genau, genau.
Also ich lasse es aber auf mich zukommen. Also ich bin da echt offen für das, was da jetzt kommt und hoffe einfach, dass meine Erwartungen nicht so sehr enttäuscht werden.
Es ist ja noch ein anderes Projekt in Planung, dieser Zeichentrickfilm. Da bin ich tatsächlich noch etwas gespannter drauf, weil bei Serien ist immer das Problem, dass eine Serie manchmal halt dann auch totgelaufen wird. Die kann sehr, sehr gut anfangen, die ersten Folgen sind wirklich gut und dann irgendwann denkt man so von wegen so, worauf wollt ihr jetzt hinaus und kommt jetzt mal langsam zum Schluss. Und deswegen bin ich eigentlich noch neugieriger jetzt auf diesen, wenn ich es richtig verstanden habe, Zeichentrickfilm, der jetzt so kommen soll, im Herr der Ringe mit hier mit drin. Also das ist für mich noch spannender im Augenblick.
Also ich habe jetzt die Entstehungsgeschichte zur Amazon-Serie so halb verfolgt. Ich bin, genau wie Silvia, einfach mal total gespannt. Ich bin ja, kann man ja durchaus mal sagen, wir waren ja bislang immer so ein bisschen gegen Streamingdienste, weil ich dachte, ich habe doch lieber den Datenträger im Regal stehen. Jetzt haben wir immer schon mal die technischen Voraussetzungen geschaffen und ein Abo abgeschlossen, dass wir es uns auch ansehen können, weil sonst kann man ja nicht mitreden. Nein, wie auch Kirsten schon sagt, wir wissen über die Handlung fast gar nichts. Und da ist einfach ungeheuer viel Spielraum. Wir kennen jetzt den Cast und wo ich eher erschrocken war, war, als die ersten Trailer, die ersten Bilder raus waren, da hat dann das ganze Fantasy-Fandom sich von seiner echt unschönsten Seite gezeigt.
Leider, ja.
Was da für verbale Entgleisungen passiert sind, wo man immer noch sagen muss, Leute, ja, wir stehen da total drauf, es ist unser Fan-Dasein, aber es ist immerhin, also es ist nach wie vor nur ein Buch, nur eine Serie. Und da ist niemand, der euch die persönliche Jugend klauen möchte oder sowas. Und die Leute, die Serie machen, die verstehen in der Regel ihr Handwerk. Wenn ich so Kommentare lese wie, Alter, das schlechteste CGI ever, das kann ja meine Oma besser, dann möchte ich wegschalten. Also das steht uns als Fans echt nicht zu.
Ja, solche Leute dürfen sich und akzeptiere ich auch nicht, dass die sich Fans nennen, erstens. Absolut. Und meine, jeder kann sagen, okay, das hätte man, so wie Star Wars ist jetzt so das beste Beispiel, Obi-Wan-Serie, ja. Da nervt mich so ein bisschen, das ist Disney, die haben Kohle ohne Ende, aber dann machen sie es nichts draus. Also man sieht sofort, es ist im Studio gemacht, digital, nichts draußen. Ich meine, verstehe ich nicht, warum. Aber bei der Herr der Ringe-Serie, ja, okay, die Latte liegt wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Und kann wer anders außer Peter Jackson das auch machen? der mit Herzblut dabei ist, also der wirklich das lebt. Ich persönlich hoffe, dass ich als nicht so eingelesener Herr der Ringe oder Tolkien-Fan klar komme mit den ganzen Charakteren, die darin vorkommen, mit dem Zeitalter. Da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass ich dann da sitze und so muss ich mir doch dieses YouTube-Video angucken, um zu wissen, wer das war.
Genau.
Ende erklärt. Und klar, gab ja Ladriel und Elrond, die Namen kennt man, mit denen kann man was anfangen. Aber da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der da so ein bisschen Bammel vor hat.
Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch nach der ersten Folge sagen, aber wo ist denn Frodo?
Ja, das kann natürlich auch passieren.
Mit? Na, weil die wissen ja nur, das hat irgendwie was mit Herr der Ringe zu tun. Und das ist ja nicht
Sie falsch. Nennen es ja auch so, ne? Also,
ja, heißt ja auch so, genau. Es ist es ja auch, nur eben sehr, sehr weit vorher. Das ist so ein bisschen, als würde man erzählen, ja, wir machen eine Serie über unsere heutige Zeit und damit wir es ganz besser verstehen, fangen wir mit den Römern.
Ich muss das mal ganz kurz mein Licht anmachen, Entschuldigung.
Das ist kulturgeschichtlich sicherlich hochinteressant und alles nicht falsch, aber wäre in diesem Fall ein bisschen das Ziel hinausgeschossen. Das mag im Fantasy-Umfeld sehr gut funktionieren, das müssen wir sehen.
Auf jeden Fall hat die Serie viel Geld gekostet, Amazon. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass wir was bekommen von diesem für dieses Geld. Und ja, es ist ja ein Hickhack, da kann man ja auch wahrscheinlich, Doktor, was darf jetzt verwendet werden, was nicht und Namen und Gebiete, was darf verändert werden. Aber eigentlich darf ja gar nichts verändert werden, was Herr der Ringe betrifft und der Hobbit irgendwie so, ne? Und
ich bin einfach, ich weiß auf mich zukommen lassen und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie jetzt so den Trailer dann Bild für Bild durchgeht und die einzelnen Referenzen raussucht.
Oder beziehungsweise raussucht, da guckt sie nach links, wahrscheinlich sieht sie das und das. Nein, also so intensiv gehe ich da auch nicht ran. Aber ich muss immer ein bisschen dran denken, also Peter Jackson hat ja bei den Hobbit-Verfilmungen auch Teile reingenommen, die halt im Buch überhaupt nicht drin vorkommen. Nämlich zum Beispiel halt, wo sich dann Elrond und Saruman und Gandalf und Galadriel halt treffen und was besprechen. Das kommt tatsächlich in anderen Teilen des Buches, also in Herr der Ringe, beziehungsweise in Anhängen auch tatsächlich vor. Aber das hat im Hobbit eigentlich überhaupt nichts. Bloß ich finde, das fand ich eigentlich wiederum gut, dass das halt so diesen Übergang macht, von wegen, dass Saruman dann halt wieder auftaucht, dass er halt erst der Nekromant halt da ist und dass man dann halt diesen Übergang sieht. Das fand ich da gar nicht so als Erläuterung schlecht gemacht, dass sie dann halt aus diesen Sachen noch zurückgegriffen haben.
Ich hoffe einfach auf echt gute Geschichte.
Was du aber schon gesagt hast, macht mir auch ein bisschen Gedanken, dass da halt wirklich sehr viele Namen drin vorkommen, die ich im Silmarillion vielleicht auch schon mal gelesen habe, aber wo ich nicht die ganzen Hintergründe weiß, welcher Vater und von welchen Elbenstamm sind die jetzt und ist das jetzt der Sohn oder der Vater oder der Großvater von dem und dem?
Also bei größten Fragen, die macht dann Livestream dazu, Frage Q&A und dann...
Genau, also da mache ich mir auch schon ein bisschen Sorgen, das stimmt schon.
Aber man denkt wahrscheinlich, und dann, ich meine, sie müssen es für die Masse machen, ne? Und wahrscheinlich werden sie es wirklich einfach gestalten. Hoffen, also klar, kann so ein bisschen hinterher, da muss natürlich neue Charaktere, klar, wollen wir auch kennenlernen, ne? Neue Charaktere, neue Geschichten, neue Stories und so, ne? Und das alles zu verpacken in der Serie, ist eine Aufgabe, die ich Amazon zutraue, aber... Es wird schwer, das Fandom vor allen Dingen unter einen Hut kriegen, schafft man sowieso nicht.
Nein, grundsätzlich nicht. Also ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Vom gesamten Fandom her kann das Ding eigentlich nur schief gehen. Ja, aber das ist, ich meine, wir kennen uns doch.
Ja, klar. An Herr der Ringe kommt, also Verfilmung jetzt rein, technisch ist natürlich Herr der Ringe das A und O. Aber nee, da passt das auch nicht.
Ach so. wir werden das alle in irgendeiner Form gut finden. Aber unterm Strich, ja, man kann es einfach nicht hinkriegen. Du wirst es nicht schaffen, alle Leute da glücklich zu machen. Ich meine, das ist, kenn ich auch, wenn, ja, wenn ich da wieder den großen Bogen zu Star Wars schlagen darf, ist ja, doch das gleiche in Grün, nicht?
Ja, es ist 100% das gleiche, ja.
Also da der letzte große Kinofilm, wo wir auch aus dem Kino kamen, dachten, das ist es jetzt.
Jetzt fing es an mit der Musik, der Soundtrack auch, das ist ja gar nicht ja. Howard Shaw. Na, na. Ja.
Ja, ja. Mal gucken, also ich bin einfach mächtig gespannt.
Ja. Natürlich.
Aber wir werden es uns natürlich alle ansehen, das ist ganz klar. Also vor dem Hintergrund ist es wahrscheinlich okay, dass Amazon da sehr, sehr viel Geld reinsteckt, weil alle werden es sehen wollen, um mitreden zu können. Also das wird sich rechnen.
Sie schalten ein und auch wenn sie dann nur sagen, hör, toll Amazon, hab das verkackt, hab da wieder zig Milliarden genau. umsonst ausgegeben.
Wobei, was ich schon ganz interessant fand, war, dass man jetzt dann auch jetzt schon wieder Diskussionen findet und Gerüchte, dass selbst der Herr der Ringe, der ist ja jetzt auch schon 22 Jahre alt, der Film.
Oh Gott, ich bin
dass auch der neu verfilmt werden soll als Serie oder sonst was, um das alles reinzubringen. Aber das sagen sie bei Harry Potter auch, also warten wir es ab.
Ich habe nur eine große Hoffnung noch, dass egal wie die Serie ankommt, dass es sie dann auch auf Medium geben wird. Nicht nur persönlich. Das finde ich schön.
Das hoffe ich auch. Ich hoffe ja immer noch, so irgendein kleiner Teil von mir hofft auch, dass die letzte Clone Wars Staffel vielleicht doch noch auf Blaustrahl erscheint oder irgendwie sowas. Ne? Aber
ja, oder selbst im Mandalorian und so weiter.
Ja, stimmt. Ja.
Das nervt schon, dass das alles nur zum Stream ist und dann wird das halt mal wieder rausgenommen aus dem Stream und dann wird es mal wieder reingepackt zu unmöglichen Zeiten. Und ja.
Am Ende muss ich 4 Streaming-Anbieter haben, damit ich das sehen kann, was ich möchte. Und dann geht es doch so ein bisschen ins Geld. Ja, genau.
Wenn man dann mal einen Film sucht, hat den keiner. Und das ist dann richtig. Auch so. Genau. Und du musst doch wieder in die Box. Wo sind meine DVDs jetzt? Wo kann ich die jetzt gucken?
So ungefähr. Ja.
Alles das ist schon durchlebt. Ja, schön, dass ich nicht der Einzige bin mit dem Problem. Und freut mich.
Nee, man ist ja auch so als Fan doch in einer gewissen Weise vielleicht auch so ein kleiner Sammler. Ne? Und wenn du dann das, was du liebst, nicht haben kannst, sondern immer nur zum Angucken und zum Anfassen, dann ist das halt so ein bisschen, da fehlt einem so ein bisschen was auch. Ne?
Das ist auch was, klar, ich will die Serie haben und plus 10 Stunden Bonusmaterial dazu.
Ich bin so ein absoluter Filmfreak. Ja. Ich sehe halt gerne auch, wie es gemacht wurde. Oder wie die Schauspieler auch wirklich interagiert haben oder wie das doch bei der Bluescreen aussah und ähnliches. Und mich nervt das dann auch total, wenn beim Streaming halt, da sieht man die Serie, okay, und das war's. Man hat keine weiteren Infos, wo wurde es wirklich gedreht oder selbst solche Sachen halt von wegen, wie ist der Score gebracht worden und worauf haben die geachtet, wie wurde die Filmmusik umgesetzt oder ähnliches. Also die Geschichte zum Beispiel vom Herrn der Ringe, dass halt das große Geschrei der Ork-Horden oder der Uruk-hai-Horden, dass Peter Jackson dazu extra ins Fußballstadion gegangen ist, beziehungsweise halt in das Rugby-Stadion und dann einfach die Fans einfach mal hat aufschreien lassen, damit er halt die 10.000 Stimmen hatte, fand ich genial.
Ja, das möchte man auch extra
dann
sehen.
Nicht? Sowas möchte man einfach wissen auch mal. Ne? Das ist schon für mich interessant.
Weil ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf den Streaming-Dienst an, dann tatsächlich, ob es da Extras zu gibt oder auch nicht. Ne?
Also ich
die meisten kenne ich bisher nicht, dass die sowas anbieten.
Sagen wir mal, das andere Franchise, das diesen Abend schon häufiger erwähnt wurde, da gibt es tatsächlich zu den einzelnen Serien, gibt es tatsächlich Extras, die du dir angucken kannst.
Ja. Mit ein paar Folgen.
Gibt es ja noch so ein bisschen die Hoffnung auf eine andere Art der Zweitverwertung. Man kann ja durchaus erwähnen, dass im Hannoverschen Stammtisch auch eine ganze Reihe Fans der dänischen Klemmbausteine unterwegs sind. Mhm. Und da gab es in der Vergangenheit ja doch sehr schöne Herr der Ringe, Hobbit-Sets. Und wenn es da das eine oder andere aus der neuen Amazon-Serie gäbe, was toll aussieht, ich glaube, da würde sich der eine oder andere freuen. Mhm. Da spreche ich, glaube ich, nicht nur für den Stammtisch hier.
Wieder ein paar alte Sets aufleben lassen, so wie zum es Beispiel. Auch bei anderen Film jetzt so gerade passiert.
Genau. Also gerade die Lego-Umsetzung von Star Wars ist ja auch wirklich sehr schön geworden. Da gibt es ja tolle Sachen.
Schön.
Ja, es soll Leute geben, die sammeln das.
Ja,
du hast den Namen genannt. Schleichwerbung.
Ach so.
Wird rausgestellt, dann kommt
das merkt keiner, wenn ich hier Werbe mache. So groß. Da will YouTube noch nichts von haben, keine Angst. Wenn ihr, meldet euch bei mir gerne. Ich mache gerne Werbung für euch, wenn ihr mich da unterstützt. Egal wer. Muss nur legal sein, okay. Ja, eigentlich habe ich jetzt noch eine abschließende Frage, die ihr mir bitte beantwortet. Warum sollte man mindestens ein Werk mal von Tolkien lesen?
Es ist wahnsinnig amüsant. Okay. Also, wie gesagt, ich mag gerne auch die kleineren Werke und wenn jemand mal einfach einen kleinen Nachmittag, nicht mal einen ganzen, verbringen will, um sich eine Sache durchzulesen, kann ich nur den Bauer Giles of Ham empfehlen. Das ist eine Kurzgeschichte von Tolkien und sie hat mit Drachen zu tun und mit Riesen und mit einem einfachen Bauern und es ist einfach amüsant. Also ich kann bei der Geschichte immer herzhaft auch lachen.
Okay. Die anderen auch eine Meinung? Oder eine Inspiration für die anderen, die es noch nichts von Tolkien wissen? Inspiriert mich.
Ja, weil es eine unglaublich große Welt ist, die sich einem da eröffnen kann, wenn man sich darauf einlässt.
Du musst wieder näher ans Mikro.
Ich muss wieder näher ans Mikro. Ich habe gesagt, ja, weil das eine unglaublich große Welt ist, die sich einem erschließt, wenn man sich darauf einlässt.
Das stimmt auch, ja.
Und das ist egal, mit welchem Buch man damit anfängt, ob das jetzt Herr der Ringe ist oder Hobbit oder auch das Silmarillion, das ist eigentlich egal, aber es ist einfach eine unglaubliche Tiefe.
Es gibt auch verschiedene Arten von Geschichten, ob man jetzt lieber, weiß ich nicht, Mary und Lucien, die mal eine Liebesgeschichte haben möchte oder halt eher so ein Kinderbuch für der Hobbit, es ist halt viel Verschiedenes dabei.
Ja, wie ich vorhin schon sagte, Tolkien als Urgroßvater der Fantasy, wer sich ernsthaft oder zumindest ein bisschen ernsthaft mit Fantasy beschäftigt, kann eigentlich Tolkien nicht auslassen, sondern sollte wenigstens einmal ein Buch gerne den Herrn der Ringe gelesen haben, um mal sozusagen eine der wichtigen Basiselemente kennenzulernen, auf denen die Fantasy, wie wir sie heute kennen, aufbaut. Das ist wissenschaftlich betrachtet Grundlagenforschung und unterhaltsam gesprochen einfach. Es ist das Epos, was man einfach mitnehmen kann, wo man sehr schnell reinfindet, mit Leuten, also Charakteren, mit denen man sich identifizieren kann und einfach, ja, Basis-Fantasy machen.
Ja, schön. Ein guter Schluss. Schlusseinleitung, finde ich. Also, fassen wir nochmal kurz zusammen. Die DTG, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft, da könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Es gibt wirklich viel zu entdecken auf der Seite. Der Unterpunkt da natürlich die Stammtische, Hannover in dem Fall jetzt hier bei mir. Und ja, bundesweit findet ihr da Leute, die da Tolkien auf die Fahne geschrieben haben. Und natürlich noch andere Franchises, da gerne bequatscht werden wahrscheinlich. Immer was up-to-date ist so aktuell. Jetzt kommt natürlich wieder die Phase, ne, auch für die Herr Tolkien-Frage. Jetzt kommt die Serie und wer weiß, was noch alles in den Startlöchern steht. Literatur oder auf der Leinwand. Hoffentlich mal wieder ein geiler Kinofilm. Das wäre Kino sowieso so ein Ding. Das ist ja wieder was anderes. Das ist ja wieder eine Welt für sich. Ja. Vermisse ich auch allein durch Star Wars-Film. Ich will so gern wieder ins Kino. Und ich weiß nicht, was da so lange dauert. Also sollen sich Zeit lassen, aber ich hoffe, die wissen, was sie tun dann auch.
Vielleicht zwei Sächelchen noch, ein kurzes Save the Date. Für nächstes Jahr im Frühjahr, immer am 25. März, gibt es nämlich, oder rund um den 25. März, gibt es den internationalen Tolkien Reading Day, also den Tolkien-Lesetag. Tiefste Insiderwissen, am 25. März, das ist der Tag der Ringvernichtung. Also sprich, Frodo und Samwise haben es endlich auf den Orodruin geschafft und Frodo wirft so halb freiwillig den Ring ins Feuer. Der eine Ring ist vernichtet, die freien Völker von Mittelerde sind, wie der Name schon sagt, wieder frei. Und aus diesem, das ist sozusagen die Tradition, hat vor fast zwei Jahrzehnten die britische Tolkien Society den Tolkien-Lesetag ins Leben gerufen. Das sieht dann so aus, dass rund um den Globus sich Leute zusammenfinden, aus Tolkien ihre Lieblingsstellen vorlesen, gerne zusammen bei einem Stammtisch, in einer Buchhandlung, in irgendwo. Und schaut mal nach, ob bei euch in der Nähe was stattfindet. Auf der Website der DTG steht es auf jeden Fall. Dazu schon mal eine kleine Einladung. Und ansonsten sowas ganz Internes. Die Stammtische der DTG und die DTG selbst haben eine Tradition, wann immer sich die Leute treffen, und da wir hier zusammensitzen, ist das eine Tracking-Veranstaltung. Wir kapern das jetzt gerade so ein bisschen.
Kein Problem.
Und dazu gibt es dann die Tradition des Trinkspruches. Das heißt, jeder nimmt dann ein Glas und erhebt es, und wir trinken dann gemeinsam auf den Professor. Denn das Spannende ist ja, der Professor hat uns zusammengebracht, wenn man so möchte, weil bei den meisten Leuten ist es tatsächlich so, weil sie etwas von Tolkien gelesen haben, haben sie andere Leute kennengelernt, denen sie sonst nie über den Weg gelaufen wären.
Mhm.
Also Tolkien bzw. Mittelerde verbindet da immer, und das geht dann so, dass meistens ich, weil ich nun mal der Standessprecher bin, sage, Ladies and Gentlemen, a toast. To the man who brought us all together. To the Professor.
To the Professor.
Es gibt keine Vorschrift, was man da trinkt, dann nimmt jeder sein Lieblingsgetränk. Man muss sich auch nicht Richtung Oxford verneigen. Oder so. Das kann man tun, aber das ist nicht.
Das macht doch nicht jeder Stammtisch.
Nein.
Muss man auch dazu sagen. Aber wir fanden das immer ganz witzig.
Wir fanden das eine schöne, wäre auch sehr britische Tradition.
Auf jeden Fall. Ich habe Gänsehaut. So habe ich noch keine Folge beendet mit Gänsehaut. Super. Und Hut ab davor.
Sehr schön.
Ja, okay.
Wer Lust hat, kommt mal bei uns vorbei. Und jo, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast.
Ja, gerne. Dann ja, sage ich danke an euch, dass es geklappt hat alles. Und jetzt werde ich mich gleich ans Bearbeiten machen und werde so schnell wie möglich veröffentlichen. Ansonsten, ja, könnt ihr euch gerne doch verabschieden gleich. Jeder einzeln bitte. Und dann sind wir auch fertig hier. Also bleibt gesund da draußen. Schaltet das nächste Mal ein. Macht ruhig ein Abo und einen Daumen hoch hier, wie immer. Und ich sage, bleibt gesund. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, schönes Wochenende noch und genießt den Sommer.
Ja, hat Spaß gemacht, hier zu sein. Vielen Dank an dich, Matze, an euch alle. Und wir wissen jetzt, Tolkien und Star Wars haben verdammt viel gemeinsam.
Ja, doch, hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht sieht man sich ja dann tatsächlich auch mal auf dem Stammtisch in Hannover. Wir würden uns sehr freuen.
Oder in Göttingen.
Oder in Göttingen,
ja. Geht auch noch, ja.
Genau, war cool hier zu sein. Also hoffentlich vielleicht mit manchen. Bis bald.
Okay. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Wir sind Hüter des Friedens, kein Soldat.
Der hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben.
Ich bin...